Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 685. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Der gute Kai ist zurück von WrestleMania, endlich, und genesen halbwegs.
Halbwegs genesen, noch nicht ganz, aber natürlich für Fragen, Antworten stehe ich zur Verfügung.
Genau, und zu Breaking News natürlich auch, die gab es auf unserem YouTube-Kanal und anzuhören auf unseren Supporter-Kanälen for free und da auch nicht hinter der Bezahlschranke, aber wir wollen das hier ein bisschen getrennt halten, deswegen haben wir das so gemacht. Schaut da also gerne bei Patreon, bei Steady oder auch natürlich auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und an der Stelle erstmal ein kleines Dankeschön nochmal, geht hier raus an den Leon, den Tobias und auch an den Thomas, die haben nämlich bei den Jahresmitgliedschaften zugeschlagen. Danke dafür, weil auch das gibt uns natürlich eine gewisse Planungssicherheit, dass wir das alles so präsentieren, alles durchführen können, wie das eigentlich angedacht ist. Und auch, dass wir so Spirenzchen machen können wie Breaking News. Das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, Kai, es sind wieder jede Menge Fragen reingekommen und deswegen legen wir einfach los. Ihr wisst, wenn ihr Fragen an uns habt, Discord ist immer so die erste Anlaufstelle. Da unter dem Hashtag AskHeadlock in den Feedback-Bereich mit reinpacken, Fragen, Feedback. Und dann finde ich das auf jeden Fall. Ansonsten natürlich geht auch per Mail, fragen@headlock.de oder dann an letzter Stelle, was wir jetzt auch noch gehabt haben, war auch noch Spotify und YouTube. Das ist aber allerdings für mich ein bisschen schwierig, weil ich dann immer alles wieder durchforsten muss. Deswegen lieber per Mail oder am allerliebsten per Discord mit AskHeadlock. Das macht es mir dann am leichtesten. Haben auch wieder einige getan. Der letzte Fragen-Podcast ist ja schon ein bisschen her. Der war noch vor WrestleMania, aber da war natürlich auch sehr viel Energie aufgrund der größten Show des Jahres mit drin. Also, wir legen los. Der ARSC 91 hat da auch direkt Bezug drauf genommen. Wer wird nun der nächste Gegner für Cody? Greift er nach seiner Auszeit direkt wieder ins Titelgeschehen ein oder ist erstmal für eine Fehde zwischendurch sinnvoll, damit er Ende des Jahres Cena entthronen kann zum Beispiel?
Also, ich muss sagen, Fäden jetzt so planen, wer gegen wen antritt, finde ich schwierig, seitdem wir jetzt bei Backlash Pat McAfee gegen Gunther bekommen. So, das hatte ich jetzt auch nicht auf meiner Bingo-Card für 2025. Ansonsten glaube ich persönlich nicht, dass wir jetzt direkt Cena gegen Cody wieder kriegen werden. Also Cody muss irgendwie Zeit überbrücken. Da gehe ich stark von aus, weil ich auch denke, okay, gegen Ende des Jahres werden wir Cody gegen Cena kriegen. Ich hatte jetzt ja schon ein bisschen Angst. Ich hatte auch mit Chris hin und her geschrieben, haben wir gesehen, oh nein, WWE fängt wieder an, Brock Lesnar zu erwähnen, irgendwie in welchen Stories. Oh, guck mal, hier ist Brock Lesnar gegen John Cena. So, ach, bitte nicht in die Richtung gehen. So, das hatten wir doch letztes Mal erst nach, also vor 2 Jahren, als Nach-Mania-Programm für Cody Rhodes. Aber ich glaube schon, dass Cody erstmal ein anderes Talent vorgesetzt bekommt. Welches das genau ist, weiß ich nicht, weil das muss ja auch so ein bisschen sein, wer ist gerade entsprechend in der John Cena-Fehde, also wer fehlt gerade mit John Cena, ne? Also wir werden natürlich irgendwie Punk gegen Cena kriegen, jetzt haben wir Ready. Ich halte es jetzt aber auch nicht unwahrscheinlich, dass wir vielleicht Cody Rhodes gegen Randy Orton kriegen im Laufe des Jahres.
Das wäre sicherlich ein Kandidat. Also offiziell ist Cody Rhodes bei SmackDown gelistet übrigens. Also ja. Wenn man auf WWE.com geht, das ist ja ein bisschen verwirrend. Und ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also ich sehe ihn nicht sofort in der Titelfehde, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, er kommt an und gibt dann Stellung. Und will dann sagen, ich will jetzt mein Gold zurück und dann stellt sich jemand dazwischen. Und wer ist so ein geeigneter Kandidat bei SmackDown, der sowas machen könnte?
Drew McIntyre.
Okay. Ey, ich habe gedacht, das wäre voll innovativ, was ich mir ausgedacht habe.
Ja. Also, ich habe halt auch an Drew McIntyre kurz gedacht, aber wir hatten jetzt ja halt schon häufiger den Teaser, dass wir Randy Orton und Cody Rhodes kriegen. Ne? Und sind wir mal ehrlich, Roster-Split ist halt auch mittlerweile egal.
Ja, stimmt, aber ich kann mir auch Randy Orton gegen Cody, das ist eher was für ein bisschen später für mich. Eher so für nächstes Jahr. Weil wir dann auch erstmal den Randy Orton wieder zum Bösewicht turnen müssen eigentlich. Oder einer von den beiden muss doch der Böse sein.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ich glaube halt so als allererste Fehde würde ich das noch nicht bringen, sondern eher dann danach. Vielleicht sogar nachdem man sich einen Titel geholt hat, dann als Herausforderer für einen Cody. Mal schauen. Aber ich halte halt eben einen Drew McIntyre für jemanden, der da ein geeigneter Kandidat wäre. Und dann fragt der ARC 91 noch weiter, wird man The Rock noch in die Story von Cena und Cody mit einbauen? Und wie könnte das aussehen, sodass die Fans nicht für dumm verkauft werden nach den jüngsten Aussagen von The Rock?
Tja. Ist denn noch, als ich immer so gesagt habe im Podcast, ich hasse The Rock und alle so meinen so, oh Mann, Kai, richtiger Hater. Ich habe es einfach vor euch allen schon gewusst.
Kai ist einfach der CM Punk von Headlock. Ne? Ich habe es immer gesagt. Ich habe euch immer gesagt, die sind ganz furchtbar. Ich glaube, die Sache mit dem nicht für dumm verkaufen, wird sehr, sehr schwierig werden, weil im Endeffekt musst du da auch ähnlich, wie wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, du musst retroaktiv sozusagen handeln. Du musst quasi das erzählen, was du in der Vergangenheit oder das erklären, was du in der Vergangenheit verbockt hast. Wird der nochmal eingreifen? So, ja, das hat er ja quasi schon mal angekündigt, dass wir das möglicherweise noch bekommen werden, ne? Dass der Final Boss nochmal auftauchen wird und sich damit einmischen wird. Ob es jetzt mit Cena und Cody der Fall sein wird, ist die eine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir The Rock gegen Cody Rhodes bekommen, halte ich für durchaus groß und auch als großes Main Event bei WrestleMania oder beim SummerSlam an der höchsten Stelle. Wie siehst du das?
Ja, also ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Match. Und sollte man die Chance haben, muss man das bringen. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich bin aber wirklich jetzt auch so ein bisschen überdrüssig von The Rock eingegriffen, weil das hatten wir auch schon in verschiedenen Podcasts gesagt. Das wirkt alles immer. Das ist the closest we get to Vince McMahon in 2025. So mit diesem, heute mache ich so, morgen mache ich so, irgendwie. Und dann wird da gesagt, oh, da steckt so der super, hyper, mega Plan hinter und steckt da irgendwie nicht und es wird immer nur mit dem Flow gegangen und dann hat The Rock mal irgendwie kurz Zeit für 10 Minuten und sagt, komm, ich halte nochmal eine Promo, ich mache irgendwelche Andeutungen. Ein The Rock tut dem Produkt prinzipiell immer gut, weil The Rock da ist, ne? Also, so auf wirtschaftlicher Sicht. Aber ich finde ganz häufig, jetzt in den letzten Jahren tut ein The Rock der Storyline nicht gut. Also ja, wir hatten WrestleMania 40, so versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine, oder? So dieses The Rock kommt raus, macht irgendwas Kryptisches und irgendein armer Typ muss es dann erklären. Und wenn dann The Rock keine Zeit hat, ist es so, ja ey, war halt einfach nicht so.
Ja, hat halt Aufmerksamkeit kreiert. Was wollt ihr denn? Wir haben damit 5 Millionen verdient, ist doch alles gut. Wir haben nichts falsch gemacht.
Das ist also das Problem dabei.
Ja. Nee, also jetzt im speziell das letzte Jahr, also bis WrestleMania 40 sage ich, okay, das war halt chaotisch, dadurch war es aber gut. Das hat eine gewisse Unberechenbarkeit reingebracht.
Da hat man sehr gut die Kurve gekriegt.
Genau.
Da hat man das, was wir jetzt auch kritisieren, sehr, sehr gut gelöst.
Genau, und das hat man eben jetzt zum Beispiel bei Cena und Cody und Rock in Klammern, hat man das eben nicht sehr gut gelöst, sondern man musste damit gleich zwei Variablen arbeiten. Cody war die ganze Zeit da und Cena war mal da, war mal nicht da und The Rock war halt gar nicht da. Und dann hast du halt eben natürlich eine Fehde, die in der Art und Weise, wie sie erzählt werden sollte, eigentlich groß ist, aber in der Art und Weise, wie sie erzählt worden ist, hinter den Möglichkeiten zurückblieb. Ich glaube, so kann man es sagen. Und deswegen der Punkt mit The Rock, das ist nämlich auch genau das, was der AIC91 hier in der nächsten Frage aufgreift. Er fragt mich dann auch, kriegen wir noch ein Rock gegen Roman oder Rock gegen Cody Match bei WrestleMania, da anscheinend Ende 2025, Anfang 2026 die Dreharbeiten beginnen für seinen Scorsese-Film. Also ne, er arbeitet da mit einem Thriller, glaube ich, mit Martin Scorsese zusammen. Und das würde natürlich bedeuten, dass das mitten reinfallen würde in die Road to WrestleMania. Und es ist genau das. Man muss gucken, ob der Zeit hat in seinem Terminkalender. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und ich möchte kein Match haben, also auch so groß Roman gegen The Rock wäre. Jetzt überleg mal, Roman ist kaum da und The Rock ist kaum da. Was machen die denn dann?
Live via Satellite.
Wollte ich gerade sagen, fehlen die dann über FaceTime oder was die ganze Zeit?
Die erste Zoom-WrestleMania-Fehde. Ey, ganz ehrlich, dann holt er noch TKO ein geiles Sponsoring rein, sagt so, jetzt hier featured bei Zoom, Junge. Dann kriegen die dafür 10 Millionen und wir dürfen uns die ganze Zeit so Zoom-Calls angucken.
Das Schlimme daran ist, es ist nicht mal so unwahrscheinlich.
Ja. Und dann kommt wieder The Rock und ist so, nee, meine Promo, die halte ich neben einem Flugzeug. Mit meiner iPhone-Kamera. Klingt wie Arsch, aber ist doch cool, oder?
Ich bin The Rock, ich kann das. Ich habe viel zu tun einfach.
Ja.
Nein, und ich sehe es halt eben auch so. Wenn man sich so abhängig macht von The Rock, bekommt man ein Problem. Wenn man sich so abhängig von dem Terminkalender von The Rock macht. Und ich glaube, da wird es auch so sein. Das Problem ist halt eben, dass The Rock offensichtlich da am längeren Hebel beziehungsweise da konsequenter ist. Eigentlich müsstest du jemandem sagen, pass auf, wenn du das mit uns machen willst und wirklich da dabei bist, dann hätten wir gern geblockte Zeit. 2 Monate von nach dem Rumble, Elimination Chamber bis WrestleMania von mir aus. Und dann bist du bitteschön dann da, bist du dann da, bist du dann da. Du musst nicht bei jedem Production-Meeting dabei sein und so weiter und so fort, aber wir wollen dich in den Shows aktiv einsetzen. Wenn du das aber nicht gewährleisten kannst, dann kommst du in Probleme. Und das haben wir eben dieses Jahr gesehen, wo einfach alles, du kannst mir es halt nicht erzählen, dass das jetzt irgendeinem größeren Purpose dient, sondern es ist einfach nur, wir haben probiert, Aufmerksamkeit zu kreieren,
ja,
vor Elimination Chamber, mit Elimination Chamber, das hat man geschafft.
Ja.
Und danach hat man gesagt, ja gut, aber eigentlich ist es ja John Cena gegen Cody. Und das ist, es geht, da geht es nicht darum, dass man WrestleMania anders darstellen will, da geht es nicht darum, dass man SummerSlam anders darstellen will, sondern es geht eigentlich darum, dass man versuchen wollte, vor WrestleMania nochmal zu pushen. Und dafür hast du den Namen The Rock benutzt. Und genau das darf man nicht nochmal machen, weil ich glaube, das ist bei sehr vielen nicht gut angekommen.
Ja.
Und deswegen bekommen wir so Matches? Sollten sie bekommen. Aber ob wir sie dann wirklich bekommen und wie der Aufbau sein wird, also das, was sie bekommen, halte ich für relativ wahrscheinlich. Ich habe eher Angst um den Aufbau und um die Geschichte. Und darum geht es mir halt eben auch beim Wrestling, gerade bei WWE. Ich möchte eine funktionierende Geschichte haben. Und wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass der Kollege Triple H nicht besonders begeistert davon sein wird, dass er jetzt so einen Flickenteppich da hat, den er zusammensetzen muss.
Ja, das glaube ich auch.
Also es ist halt eben alles problematisch. Und da hat auch der Mark nochmal gefragt hier per Mail. Ich fand John Cenas Heel-Turn bei Elimination Chamber obergenial, aber dann hat euch Cena-Cody-Story auch gelangweilt zwischen Elimination Chamber und WrestleMania, wo fast nur gequatscht wurde und kaum Handlung stattfand. Oft war es so, dass nur einer der Kontrahenten vor Ort war und minutenlange Monologe gehalten hat. So kann man doch keine Story vorantreiben und man schläfert die Spannung ein. Wie seht ihr das so?
Ich fand, das hatte viele Auf und Abs. Also natürlich so diese erste Cody, diese erste Cena-Promo, da war natürlich alles okay. Was sagt er? Ne, wie kommt er raus? Übrigens, ich fand die Lösung sehr gut mit dem schwarzen Tron, einfach nur John Cena in Areal draufgeschrieben. sowas mag ich ja. Und dann hattest du Promos, die konnten wirklich nix. Die waren einfach, die gingen 20 Minuten, weil sie 20 Minuten gehen mussten. Und gerade auch ein Cody Rhodes hat da sehr drunter gelitten, fand ich. Über weite Strecken so dieses, oh, ich stehe jetzt nochmal hier mit alle Bells und erkläre sie nochmal kurz. Die Aufeinandertreffen der beiden, vielleicht auch, weil man wirklich so danach gelächzt hat, dass jetzt mal was passiert, die haben mir dann eigentlich gut gefallen, weil ich brauche da jetzt auch nicht so dieses, oh, die müssen nochmal irgendwie in Tag-Team-Matches antreten. Also, dass jetzt Cody und John Cena nicht vor Männern gegeneinander wresteln irgendwie, verstehe ich natürlich. Und Beatdowns hatten wir dann ja auch am Ende mal mit dem Crossroads und so ein Kram. Das fand ich in Ordnung. Mir war es aber zu wenig Interaktion miteinander. Also, zu viele Promos, zu wenig Promoduelle.
Ja. Matches vorweg brauche ich auch nicht, bin ich ganz klar. Also da bin ich sehr zurückhaltend, weil das kann es auch sehr schnell verwässern. Und ich möchte diesen, gerade wenn du so ein First Time Ever hast, ne, mit Cena gegen Cody in den Positionen, dann sollst du da nicht vorher sagen, ach ja, übrigens, das ist First Time Ever Singles Match, aber hier, da standen sie schon mal zusammen im Ring. Das mag ich nicht. Hogan und Andre standen auch nicht auf der Road to WrestleMania damals noch irgendwie zusammen im Ring, sondern da hat das auch für sich gestanden. Ja, die haben vorher schon mal gegeneinander gewrestelt, bevor es jemand sagt. Und sie, ja, es gab auch vorher den Body Slam, aber nicht auf dieser Bühne. Und das musst du dann eben ausnutzen. Ich fand auch, also es hat so seine Momente gehabt, aber das Problem war eben, dass der rote Faden so ein bisschen gefehlt hat. Und das ist halt eben die große Schwierigkeit hier gewesen. Also ich war durchaus gehypt auf WrestleMania, aber bei dem Main Event hatte ich sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf, was wiederum eher so ein bisschen die Vorfreude ein bisschen getrübt hat, wenn man ehrlich
besonders
ist.
Besonders, also, du musst es ja dann mit WrestleMania Nacht 1 vergleichen, ne? Und was du da dann für Kino hattest.
Ja.
Und das hat dann da ein bisschen gefehlt. Weil du, also, du konntest ja vorher spekulieren, was, wie, wo. Klar, wir konnten auch bei Nacht 2 spekulieren. Kommt The Rock raus oder nicht? Und dann kam er nicht raus. Aber das hattest du hier trotzdem nicht so in diesem Ausmaß.
Nee, leider nicht. Und es wird auch nochmal gefragt, ob wir The Rock gegen irgendwann mal als Problem für WWE, auch gerade für Probleme für einen Triple H sehen. Da sind wir letzte Woche schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Magst du dazu noch was sagen? Das hat der Showstopper gefragt gehabt.
Ja, also ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Ne? Also ich glaube schon, dass The Rock zu einem Problem werden kann. Also weil je nachdem, wenn er sagt so, ach hier, ich bin The Rock, ich komme raus, ich habe die geilsten Ideen. Also es wird ja auch immer viel gesagt, oh, ich wollte, dass Cody Heel-Turn, dann hieß es von Triple H, nee, John Cena soll Heel-Turn, ne? Also, und dann sagt man so, ach Mann, ja, dann hat doch der Triple H die schlechte Idee gehabt, oder dann hat der die schlechte Idee gehabt. Das Problem ist eher der Einsatz eines The Rock, nur um einen kurzzeitigen Hype zu kreieren. Das wird auch noch immer klappen, ne? Also, das wird jetzt nicht nächstes Jahr scheitern. Das wird jetzt nicht nächstes Jahr, wenn The Rock rauskommt, wenn die Leute sagen, buh, weil du warst nicht da bei Mania. Wenn Leute sagen, krass, da ist The Rock. So, das kann er noch 5, 6, 7 Mal machen, dass er rauskommt und irgendwas hat und die Leute sagen, ey, krass, da ist The Rock. Aber dieser Einsatz in Creative und dieses Abändern von Storylines, das könnte zum Problem werden.
Ja. Sehe ich halt auch so. Da nochmal der Tipp, hört euch den Podcast aus der vergangenen Woche an. Da sind wir da nochmal explizit drauf eingegangen und sind ja da nochmal quasi das Interview mit The Rock durchgegangen und haben darüber gesprochen, was er da geäußert hat. Was wollte ich jetzt als nächstes einwerfen? Kennst du das Problem, wenn du so viele Fragen hast und dann vergisst du das, was du eigentlich machen wolltest?
Vergiss immer alles.
Okay. Dann gehe ich einfach mal hier zu der Ticketfrage über. Nämlich, da hat auch der RSC91 gefragt, was glaubt ihr, wann die steigenden Ticketpreise für WWE-Tickets stoppen, beziehungsweise wann und wie könnte die WWE realisieren, dass die Preise zu hoch für die Fans sind? Reichen da ein paar Shows beziehungsweise PLEs, die nicht ausverkauft sind? Oder hast du schon das Premium-Package für den SummerSlam geholt für $40,000?
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, damit kannst du ein bisschen darauf antworten, wie das mit den Ticketpreisen ist. Denn auch diese Premium-Packages für SummerSlam für $40,000 sind ausverkauft. Ne? Und klar hast du natürlich auch dann immer die coolen YouTuber, die sagen, I just paid $40,000, here's what I got. So dieses, ja. Ne, diese Videos, die dann irgendwie immer durchgehen. Ich habe letztens gestern oder sowas was Interessantes gelesen, das waren auch so, ist immer schlauste Unterhaltung immer in Instagram-Kommentaren. Aber auch da, war so dieser Vergleich, wo es dann hieß, WWE, also TKO, also das wird so ein bisschen betrachtet wie UFC, wo man sagt, okay, das ist so das Elite-Event, da kommen dann die ganzen Promis hin und sitzen dann, gucken sich das an, weil so gesehen und gesehen werden. Und so wird jetzt auch gerade WWE betrachtet. Das Problem ist, UFC ist kein Familienprodukt wie WWE. WWE ist so dieses Ding, du kommst da hin mit deinen Kindern, ne, du sitzt dann da irgendwo in den Nosebleeds und dann sagst du, ah, guck mal, da ist der, den wir im Fernsehen gucken und dann hast du da vielleicht irgendwie Vater und zwei Kinder und das kannst du ja nicht mehr bezahlen. Also es wird halt nicht mehr zum Familienevent und das wird so lange steigen, bis sie dann auf die Schnauze fallen. Also und das ist das Problem. Also ich sag mal, ich hab's auch jetzt oder wir hatten es auch jetzt in unserer Reisegruppe gesagt, bei Mania, also ich bin sehr froh, dass ich die Weekly-Tickets echt günstig bekommen habe, ne? Also günstig heißt irgendwie $240 für 3 Shows, finde ich echt fair, muss man sagen.
$80 pro Ticket ist
fair. Ja, genau. Also das fand ich wirklich echt in Ordnung. Nur WrestleMania ist halt frech teuer, ne? Klar, du kannst immer gamblen, also ich habe auch Headlock-Hörer sogar getroffen, die gesagt haben, ja, ich bin jetzt hier, ich habe noch kein Ticket, gucken wir mal, was passiert. Fand ich sehr stark, aber da musst du halt gucken, wie du es machst und gab ja auch die Info, dass Ticketpreise gar nicht so geil gedroppt sind, wie man eigentlich auch gedacht hat, ne? Also, so klar, das gab dann Leute, die gesagt haben, ja, ich saß jetzt hier für $200, aber dann sitzt du halt Nosebleed hinter der Stage. Mhm. Ja, und dafür fliege ich persönlich jetzt nicht nach Mania, um hinter der Stage, also ich will schon die Stage sehen, ne? Das ist ja so mit das Highlight. Und auf jeden Fall war es auch bei uns so dieses Ding, hätten wir vorher die Preise gewusst, hätten wir diesen Urlaub höchstwahrscheinlich nicht geplant. Nur wir hatten halt schon Hotel und Flug, weil die Mania-Tickets dieses Jahr auch recht spät online gingen, ne?
Ja.
Klar. Und dann kannst du es dir schön rechnen, oh, Hotel war aber günstiger, weil wir nicht so spät gebucht haben, bla bla bla, kannst du machen, wie du willst, aber die Ticketpreise sind unmöglich. Ne? Es ist nicht zu hoch oder so ein bisschen, sondern es ist wirklich einfach frech, muss man ganz klar sagen. Und wenn du jetzt auch siehst, was für ein SummerSlam abgerufen wird, dann kannst du dir ja schon vorstellen, wie teuer auch da diese Nosebleed-Dinger sein werden, ne? Dann hast du noch Ticketmaster-Gebühren drauf, Das ist unmöglich und das wird so lange getrieben, bis sie damit auf die Schnauze fallen. Solange sie nicht auf die Schnauze fallen, werden diese Preise weitergenommen. Und dann wird es auch nicht sein, so dieses, ach ja, die gehen jetzt von 800 dann wieder auf 400 zurück, sondern nee, dann gehen sie auf 700, dann gehen sie auf 650. Und dann wird da halt angefangen mit FOMO zu spielen, ne, dieses Fear of Missing Out. So, ach guck mal, jetzt ist gerade der gute Deal, ja dann kaufe ich sie jetzt für 700 und nicht für 800. Das ist ein ganz eigenes Problem, wie ekelhaft da diese Ticketpreise gehandelt werden und wie da auch mit zweierlei Maß gemessen wird, weil du hast irgendwo eine Raw irgendwo in Cincinnati oder sowas, da kriegst du dann Karten für $50, dann hast du aber irgendwie eine Raw in LA und da zahlst du dann $300.
Ja.
Das ist wirklich frech.
Also für mich sind tatsächlich Ticketpreise gerade sehr abschreckend, weil wie gesagt, selbst wenn ich dann mit, wenn man sagt, ich leiste mir das mal in die USA zu fliegen oder irgendwo anders hin, das dann mit einer Familie zu machen, ist halt, es geht halt nicht mehr, ne? Also es ist einfach zu viel für den Normalverdiener und ich glaube, genau daran wird es halt irgendwann scheitern. Es wird irgendwann so weit gehen, dass die Leute nicht mehr bereit sind, für das Produkt dieses Geld auszugeben. Aber du findest halt immer wieder eine gewisse Masse an Event-Gästen, die da Lust drauf haben, weil es eben auch so exklusiv wirkt. Und die wirst du eben noch so lange abgreifen, wie es geht. Wann und wie das sein wird, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also da eine Prognose anzusprechen, ist schwierig. Ich glaube aber, dass wir den Peak, zumindest was so den großen Hype um WWE angeht, aktuell erreicht haben. Also wir haben es jetzt schon gehört, dass da WrestleMania war auch vorher nicht ausverkauft wirklich, aufgrund der Preise. Elimination Chamber hatte offenkundig Probleme gehabt, auszuverkaufen. Klar, hier in Europa wird man ausverkaufen, da geht man meistens auch in kleinere Hallen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, würde es eine ganze Zeit lang dauern, dass bis die Kurve, wenn die runtergeht, der Abwärtstrend, so heißt es. Bis der an dem Punkt erreicht ist, dass es wirklich spürbar ist und dass man dann darauf reagieren muss. Bis dahin wird WWE, TKO das Ding melken, melken, melken. Und das ist halt eben die Frage, ob man das mitmacht. Habt ihr schon drüber gesprochen, ob ihr da nächstes Jahr wieder hinfahrt? Weil ich weiß nicht,
was? Also das ist ja auch, wo ist das irgendwie in New Orleans oder wo ist das nächstes Jahr? Ja, nee, also ich will halt auch noch andere Urlaube machen. Ne? Also,
ich frage dich nur.
Wir hatten halt wirklich gesagt, also, oder was jetzt auch bei uns so feststand, was mich halt reizen würde, wäre nochmal eine Mania in New York. Das würde mich reizen, weil ich halt New York sehen möchte. Mhm. Und eine in Miami oder sowas. Das würde mich, hat Miami überhaupt, klar, die haben auch irgendwie ihre Stadien, ne? Ich weiß gar nicht, war mal ein großes Event in Miami, keine Ahnung. Also, das wären jetzt auch so Städte, die mich jetzt noch reizen würden. Aber ich muss auch nicht nach New Orleans, ich muss jetzt auch nicht irgendwo nach Texas oder so ein Kram. Und auch da würde ich aber den Weg gehen und sagen, ey, dann ist vielleicht das Hotel ein bisschen teurer. Aber ich gucke erstmal, was die Ticketpreise sagen.
Ja. Wie sich das entwickelt, ne? Also die Preise, die gehen ja nicht runter, ganz im Gegenteil. Die gehen
deswegen ja
rauf. Das ist halt vollkommen, vollkommen absurd. Das ist auch, wie gesagt, für mich auch echt ein ganz großes Problem. Aber ein Punkt, der da auch angesprochen worden ist, war die Sache mit Social Media, ne? Von wegen Hype. Und da wurde auch hier vom Ultimate Warrior gefragt, Wrestling und Social Media. WrestleMania hatte über 1 Milliarde Klicks. Wie kann man das einordnen und ist das viel? Was haben andere Veranstaltungen und wer klickt da? Also erstmal grundsätzlich ein Klick bedeutet nichts anderes als irgendjemand hat quasi mit dem Inhalt, den du da hast, interagiert. So, also das kann, der hat sich ein Video angeguckt. Das kann aber auch sein, dass er relativ schnell durchgescrollt hat und der hat es einfach nur kurz auf dem Bildschirm gehabt. Es kann ein Like sein, es kann ein Teilen sein. Das ist also sehr umfassend, um es mal so auszudrücken. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, also 1 Milliarde ist halt schon ganz krass, wenn man es mal so vorsichtig ausdrückt. Also zum Beispiel die frühere Weltmeisterschaften, also um die 3,6 Milliarden Klicks oder beziehungsweise Engagements, wie man es dann so schön nennt. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Show, die, also Fußball-Weltmeisterschaft, die natürlich eine ganz, ganz andere Größenordnung haben, im Sinne von, die geht natürlich auch über 2 Wochen und nicht über 2 Tage. Oder wie lange geht eine Weltmeisterschaft? 3 Wochen? 4 Wochen? Okay. Also, da muss man halt schon sagen, so, ja, das ist ein riesiger, riesiger Erfolg an der Stelle.
Ja.
Also, man ist da natürlich auch mit den Möglichkeiten, die man über Werbung hat, hat man da eine Goldgrube, ne? Du hast diese Social-Media-Kanäle und es wird ja reingeballert über alle Kanäle. Ich weiß nicht, ob ihr mal während der Zeit, egal ob jetzt auf Instagram unterwegs gewesen seid, auf Facebook, TikTok, dir ballert's ja von allen Seiten. Also ganz kleiner Hinweis oder ganz kleiner persönlicher Farbtupfer hier. Ich habe für die Kollegen von Games.ch, für die ich auch schreibe als freier Redakteur, habe ich einen Shorts geschrieben über WWE 2K25. Da ging es dann einfach darum, in WWE 2K25 gibt es den Monster Truck Entrance von Steve Austin. Und habe ich dann so ein 40-Sekunden-Ding, da schreibst du halt irgendwie 6 Sätze und packst ein bisschen Bildmaterial drunter, dann hast du ein Reel und das kannst du halt reinballern. Und da habe ich von den Kollegen nur im Nachgang bekommen, so, boah, das Ding hat voll krass performt im Nachgang. Ich so, ja, ich kann dir genau sagen, warum. Du hast es unwissenderweise, wohlgemerkt, in der WrestleMania-Woche online gestellt. Und damit war alles, was WWE-spezifisch war, ist halt durchgenudelt worden bis zum Gehtnichtmehr.
Ja, also deswegen, du siehst ja auch da den Content, also auch gerade heutzutage, also bei Social Media, und dann sieht es auch bei einem selbst, und man sitzt auf dem Klo irgendwo, man sitzt irgendwie, man scrollt durch Reels, man scrollt durch TikTok oder so ein Kram.
Ja.
Und diese ganzen Reels auch bei WWE, ne? Also ich sag mal, in diesem TikTok-Game bin ich halt noch nicht mal drin, ich habe die App nicht, ne? Also,
ich auch nicht.
Aber, also gut, ja. Ich gucke halt das, was dann davon zwei Wochen später übrig bleibt bei Instagram in den Reels, ne? Also ich mache mich jetzt auch nicht besser, als ich bin, aber also, das ist super, super groß und das ist ja alles so Cody Rhodes Entrance, da machen sie drei Reels draus, dann kommt nochmal Seth Rollins mit dem Flammenwerfer, da machst du ein Reel draus, also all diese Sachen, das ist ja, siehst du ja tausendfach und Das ist so ein großer Kosmos heutzutage, deswegen sage ich ja, klar, da kannst du auch hundertmal sagen, oh, hier die TV-Deals und die haben aber nur so wenig Einschaltquote. Diese Aufmerksamkeit und dieses Engagement auf Social Media für so ein Nischenprodukt wie Wrestling ist so unsagbar riesig, ne? Also, die haben Social Media so krank verstanden, die WWE, in allen Belangen. Also, da wird ja alles bespielt bis zum geht nicht mehr. Seien es halt irgendwie auch noch so YouTube-Videos, YouTube-Shorts, Instagram-Reels, Beiträge, Abstimmungen, Stories, TikTok, Twitter, X, nenn es wie du willst, ne? Und dann wird's nochmal retweetet, dann wird's geteilt, dann hast du nochmal Leute, die darauf reacten, Reaction-Kanal.
Genau.
Also, das wird ja dann auch tausendfach gespiegelt.
Ja.
Das, also deswegen, das ist, also man darf das echt nicht unterschätzen, wie riesig dieser Erfolg ist, weil, also, das hatte ich ja schon häufiger mal mit Markus im Magazin, wo er so meinte, ja, auch, das geht ja eigentlich so und so wichtig ist dieses Social-Media-Ding da ja auch so, ja, die machen das schon okay, aber guck mal hier, die haben da ja auf dem USA Network und sowas und auf Fox gar nicht so viel. Ich auch meinte, ja, aber für so ein Nischending, so eine Social-Media-Reichweite zu haben, ne, also, du outperformst halt teilweise NBA, die so groß sind und jeden Tag mehrere Spiele haben und Playoffs haben und so ein Kram, und das outperformst du mit so einem Nischenprodukt wie Catchen.
Wobei da natürlich auch sehr stark gar nicht mehr das Wrestling im Mittelpunkt steht, sondern eben das Erlebnis, ne? Dieses,
ja, klar.
Larger than life und keine Ahnung was. Was man jetzt zuletzt natürlich auch viel, viel stärker gemacht hat, als man es in der Vergangenheit gemacht hat, ist, dass man natürlich da auch Influencer mit ins Boot geholt hat und Persönlichkeiten, mit denen was gedreht hat. Ne? Also das geht nicht nur um irgendwelche bei diesen Media Days, wo du dann eben die Influencer hast, die dann irgendwie, ja, hier name the best Promos in Wrestling und dann hast du halt irgendwie da Rhea Ripley, die antwortet, wer die beste Promo im Wrestling gegeben hat und sowas. Oder du hast dann irgendjemand, der mit einer Rhea Ripley trainiert, irgendwie so eine, ich habe keine Ahnung, wer diese Influencerin gewesen ist, aber die dann irgendwie Riptide nimmt. Und es wurde mir halt auch in die Timeline gespült, ne? Und da merkst du halt eben auch, gerade was du gesagt hast, dieses Streuen und dieses Reagieren, dieses Spiegeln, wir sind auch ein Teil davon, muss man auch ganz klar sagen.
Klar.
Ne? Ein kleiner Teil, wenn man sich halt eben, man macht keine Reels oder sonst irgendwas, ne? Aber auch bei uns ist zu WrestleMania die Zahl deutlich nach oben gegangen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, so der, was hatten wir denn, April war der erfolgreichste Headlock-Monat des Jahres und seit Ewigkeiten. Das ist so. Ist das letzte, also auch ja, WrestleMania war dieses Jahr größer als der Rumble und das ist sonst nicht so. Sonst war zuletzt immer der Rumble bei uns der größte Podcast. Das WrestleMania hat jetzt schon den Rumble abgelöst, was so die Reichweite angeht, ne? Und auch was so die Interaktion mit euch angeht. Also da ist die Maschine wirklich komplett drin, das muss man sagen. Und wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch da gerade dieses Ding, dass man andere Leute da reinholt, diese Reaction-Videos. Es ist halt eine unfassbare Reichweite für so ein Produkt wie Wrestling. Das kann man gar nicht anders sagen. So, machen wir weiter. Was hat man noch? Wir haben so ein paar kleinere Fragen noch zum Thema. Wie sieht eigentlich der Tagesablauf eines Wrestlers aus? Vor allem, wenn diese nur in einem kurzen Segment im Ring zu sehen sind. Machen die dann noch was anderes an dem Tag oder geht es dann einfach wieder heim? Als Familienvater würde mich auch interessieren, wie das die Familien machen. Mox und Seth zum Beispiel, die Frauen sind ja auch on the road. Wo sind die Kinder während der Zeit? Oder ganz konkret, wenn beide auftreten? Da gibt es ja verschiedene Geschichten, ne? Also das muss man sagen. Also zum einen, wenn man schon mal bei einer Wrestling-Veranstaltung gewesen ist, wenn eine Show von der Promotion ist, da gehört's zum Anstand dazu, dass selbst wenn du nur ein kurzes Segment hast, dass du eigentlich die ganze Zeit über bei den Shows bleibst. Das heißt, du machst nicht dein Segment und haust ab, sondern du schaust dir die Show auch an. Du hast natürlich auch noch andere Verpflichtungen, Media, Fotos, Social Media und keine Ahnung was, die noch mit dazukommen. Kai, willst du was dazu sagen?
Also du hörst es ja auch teilweise, wenn ach, wie heißt das immer dann? Also diese Raw-Sachen, die dann nicht mehr bei Raw waren, ist das immer Raw Live oder diese Backstage-Interviews oder so ein Kram?
Ja.
Du weißt, was ich meine, ne? Also du hörst ja auch teilweise, dass die Sachen aufgenommen werden, während gerade im Hintergrund irgendwie CM Punk eine Promo hält im Ring.
Ja.
Also, und da ist ja ganz viel drumherum. Und dann, klar, dann läuft nochmal einer irgendwie vom Social-Media-Team drum und sagt so, was ist eigentlich dein liebstes Essen? Und dann machst du da nochmal kurz einen Clip für, ne? dann machst du nochmal 3 Fotos, dann machst du nochmal irgendwie vielleicht dein eigenes Social Media kurz, dann unterhältst du dich nochmal mit irgendwelchen Leuten, also da ist ja recht viel. Klar, dann hast du noch so Sachen wie Training, dann hast du aber auch, weil je nachdem, was du für ein Style-Level hast, musst du dich auch darum kümmern, okay, ich bin heute hier, morgen übermorgen bin ich da, jetzt muss ich noch irgendwie gucken, war das mit meinem Auto, kann ich jetzt irgendwie weiterfahren, machen wir Fahrgemeinschaft, kann hier was essen gehen, hatten wir hier Catering, also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Tag sehr chaotisch voll ist und irgendwie recht selten gleich, also ich glaube, du hast irgendwann deinen Rhythmus drin in diesem Chaos, aber da ist es halt wirklich, okay, wir sind jetzt so, ach, wo müssen wir morgen hin? Muss ich fliegen? Muss ich fahren? Muss ich dies? Muss ich das machen? Hotel. Also, das ist ja auch dieses tolle Freelancer-Ding, was sie alles haben als Independent Contractor. Da musst du dich ja selbst drum kümmern, ne?
Ja.
Und dann musst du noch irgendwie vielleicht nochmal ein Training reinkriegen mitten zwischendurch, damit du auch entsprechend aussiehst fürs TV.
Und vielleicht auch die Matches absprechen zwischendurch nochmal, dich nochmal zusammensetzen, ne? Wenn du ein Match hast.
Dann gibt's noch so ein Ding wie Maske, was du auch noch machen musst, wenn du halt im Fernsehen auftrittst. Dann muss nochmal kurz irgendwie Haare gemacht werden, Gesicht gemacht werden. Ja, ich glaube, da hast du halt recht viel.
Und im Zweifelsfall, wenn du vielleicht auch angeschlagen bist, dann gehst du da nochmal, gerade bei WWE, dann gehst du nochmal da zur Massage oder zum Trainer.
Zum Physio, genau.
Genau, und all solche Sachen. Gibt's halt unglaublich viel. Also ich kann das so aus Pressesicht, kann ich das ja von WrestleMania 32 ein bisschen erzählen, was die Jungs und Mädels da teilweise für eine Maschine durchlaufen haben. WrestleMania natürlich dann sowieso eine ganz andere Geschichte. Aber wo die wirklich über 4 Stunden teilweise Interviews am Stück gegeben haben. Und nur von einer Station zur nächsten gegangen sind und überall 10 Minuten Fragen beantworten. 10 Minuten Fragen beantworten. Hi, what's your name? Bla, bla, bla. Und dann kriegst du halt die Fragen beantwortet. Ne? Und danach gehst du zur Autogrammstunde. Und danach gehst du zum Meet and Greet. Danach gehst du dahin. Also das ist schon echt was, das musst du auch mögen, muss man sagen. Und klar, auch bei kleineren Produktionen, ich glaube, da wird halt auch ganz viel parallel noch produziert für irgendwelche Dokus, für Social Media und so weiter und so fort. Auch das kenne ich ja nur auf der ganz kleinen Ebene quasi von WXW, aber als das damals wirklich noch so mit WXW Now, wo noch viel exklusiver Content produziert worden ist, ja gut, da hieß es dann so, Leute, ihr seid jetzt bitte um 9 Uhr an der Halle, um 9:30 geht's los, dann drehen wir erstmal zweimal, danach treffen sich die und die da Backstage, dann macht ihr das, die Promo, währenddessen findet im Ring das statt und auf der Bühne findet das statt und du hast dann da schon so ein Schedule und das war schon bei der WXW damals packed und ich will gar nicht wissen, wie das bei so einem Riesenunternehmen wie bei der WWE ist. Und wenn man dann darüber spricht, wie machen das Familien mit Kindern, ja, da gibt's eine Nanny, da gibt's die Großeltern, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich glaube, das wird auch jeder anders lösen, ne?
Das kommt
je nachdem.
Dazu,
So, klar, ist jetzt seine Frau auch noch Talent, dann ist es natürlich nochmal irgendwie anders, aber da gibt's Nanny, da gibt's Großeltern, wie gesagt, klar, dann hat vielleicht ein Cody Rhodes, hat einen Tourbus, da kannst vielleicht auch dein Kind mal irgendwie mitnehmen, aber Kinder haben halt auch dann ab einem gewissen Alter Schule, da siehst du sie halt weniger, also das ist wirklich abhängig von, wie ist die familiäre Situation, was können wir uns vielleicht auch wie leisten, Nanny-mäßig? Was habe ich für ein Standing? Hat mein Kind Schule? Hat das Ferien? Also da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Ansätze.
Ja, also 1000 Möglichkeiten. Also wir haben es auch schon oft genug gesehen, wie du schon gerade richtig angesprochen hast, dass gerade Babys dann auch mit zu den Events gekommen sind. Man muss sagen, heutzutage ist der Schedule ja ein bisschen fairer, als das früher der Fall ist. Ne? Also es ist nicht so, dass man jeden Tag in einer anderen Stadt ist, sondern die Reisestrapazen sind ein bisschen geringer und man hat die Möglichkeiten auch zwischendurch mal 1-2 Tage wieder zurück nach Hause zu fahren, um dann quasi wieder Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber klar, bei so einer Europatour, wenn dann Becky und Seth on Tour sind, dann muss man erstmal gucken, wie man das handelt. Ne? Aber da wird halt eben dann entsprechend auch drüber gesprochen und wird halt eben entsprechend verhandelt, was da möglich ist. Machen wir weiter. Der André P. hatte mich hier an einer Stelle angesprochen, aber da kannst du vielleicht auch gerade drauf eingehen, weil du gerade schon New York angesprochen hast. Da hat er gefragt, Olaf, du warst ja unter anderem bei WrestleMania 20 live vor Ort. Wie hat es sich angefühlt, eine WrestleMania im legendären Madison Square Garden zu erleben? Fühlt sich das aufgrund der großen Wrestling-Historie anders an als in anderen Venues? Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht so sehr an die Wrestling-Vergangenheit gedacht, als ich da reinkam, sondern für mich war auch diese Basketball-Vergangenheit und diese allgemeine Entertainment-Sport-Vergangenheit davon super wichtig. Und du gehst da schon rein und im Vergleich zu anderen Hallen schaust dann mehr links und rechts und guckst irgendwie, was da so an den Wänden hängt und ob du irgendwas Cooles noch nebenbei siehst und überlegst dir halt schon, was da noch so stattgefunden hat, ne? Und ob du noch so einen Glimpse von irgendwas bekommst, was da vielleicht in der letzten Woche stattgefunden hat oder so. Ne? Also Atmosphäre ist da natürlich schon eine ganz, ganz andere. Und ist das auch ein Grund für dich, auch mal nach New York zu wollen, Kai? Also auch so diese Sporthistorie von den Hallen und von der Location an sich?
Also bei New York geht es mir wirklich eher um die Stadt an sich. Ich fand es aber krass, zum Beispiel, als ich jetzt 2019 in Toronto war, in dieser Scotiabank Arena, war ich so, ach man, krass, hier haben wir erst noch vor kurzem die Raptors irgendwie als Underdog die Dingens gewonnen, die NBA-Playoffs. Und ich fand es aber auch in L.A. ganz geil, auch wenn sie jetzt diesen dummen Namen Crypto.com Arena hat, im legendären Staples Center zu sein. Mhm. Ich so, aber Mann, Alter, ja, da war Kobe gespielt. Das ist schon cool. Aber weil die halt auch ganz häufig diese Trikots da hängen haben, die so retired sind, ne? Oder ihre Erfolge, so NBA Champions of bla bla bla, also das ist halt irgendwie ziemlich, ziemlich nice.
Ja, deswegen, also da guckt man halt schon sich um, gerade wenn das so prestigeträchtige Hallen sind, die so eine Geschichte mit haben. Bin ich komplett bei dir. Der RSC91, um also wieder so ein bisschen zum Geschehen zurückzukommen, hat hier noch gefragt, ist die Bloodline-Story eigentlich endgültig auserzählt, da jeder nun sein eigenes Ding macht und Roman nun endgültig alleine dasteht? Falls es eine Fortsetzung der Geschichte gibt, wie würde die Geschichte wohl weiter erzählt aussehen und kann die Story noch große Momente wie in der Vergangenheit kreieren?
Absolute Aussage, natürlich immer schwierig, mache ich trotzdem. Ich sag mal, nein, die Bloodline wird nicht mehr so groß, wie sie mal war. Also ich glaube, wir haben es jetzt auch wirklich durch. Ist auch gut jetzt, meiner Meinung nach. Es wird immer mal wieder Callbacks, Anspielungen darauf geben, dass man das so leicht aufblitzen lässt. Siehe, wir werden höchstwahrscheinlich Sami Zayn gegen Jey Uso bekommen. Ne? Der Honorary Uso, der vielleicht turnt gegen Jey Uso sogar. Wo man auch sagt, Mann, wir waren doch zusammen, wir sind Brüder, warum machst du sowas? Und natürlich ist die Roman Reigns Entwicklung, die wir jetzt bekommen werden, der Tribal Chief, ohne sein Tribe, ohne die Ulafala, ohne alles, weil er hat niemanden mehr, er hat keinen Wise Man mehr, das ist natürlich, also Roman Reigns ist teilweise die Bloodline, ne? Auch da wird es natürlich immer wieder Bezüge dazu geben, aber wir werden jetzt nicht mehr dieses haben mit, die kommen jetzt alle raus und alle jetzt machen den Finger in der Luft und jede Woche zusammen. Auch da so ein bisschen wie bei The Shield, vielleicht irgendwann sagt man nochmal, komm, get the band back together, wie man es auch bei Wargames gemacht hat. Aber auch hier mit Solo und mit Jacob Fatu, die werden auch noch ihr Ding machen. Ne? Aber ich glaube so, die Bloodline an sich ist jetzt zu Ende erzählt.
Ich glaube nicht, dass sie zu Ende erzählt ist. Ich glaube, dass wir da nochmal ein Comeback sehen werden und ich glaube, dass wir da nochmal eine andere Art und Weise der Geschichte bekommen werden. Ich glaube, das wird man nochmal aufgreifen. Man lässt es jetzt erstmal ruhen, aber du hast zum Beispiel gerade sowas wie die Survivor Series angesprochen. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Wir stellen uns jetzt mal vor, Paul Heyman baut noch um Braun Breaker und Seth Rollins noch zwei weitere Leute damit ein. Und die Geschichte mit Roman nimmt dann auch wieder irgendwann Fahrt auf, weil der ist ja immer noch wütend eigentlich. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen, man baut die Geschichten, verästelt die so ein bisschen. Kann man da nicht sagen, irgendwann ist Roman an dem Punkt angelangt, dass er so wütend ist, dass er sogar bereit ist, seine ehemaligen Verräter, Familien, Mitstreiter hier wieder an seine Seite zu ziehen?
Ja, aber das ist das, was ich meine, ne? Also dieses Get the Band Back Together, natürlich werden wir das nochmal bekommen. Ja. Aber es ist, wie ich gesagt habe, es ist halt nicht mehr dieses, wir kommen jetzt jede Woche raus, die Bloodline ist da, alle machen jetzt den Finger und, ne, also das werden wir nicht bekommen. Aber deswegen habe ich ja gesagt, es ist wie bei The Shield. So, komm, wir machen nochmal One Last Ride und ich verlasse mich nochmal auf euch und wir kommen nochmal zusammen raus. Natürlich, das habe ich ja gesagt, aber wir werden jetzt nicht mehr, also ich sag halt, die Bloodline, das ist durch.
Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir die Bloodline-Story so komplett vom Papier haben. Also ich glaube, dass wir das nochmal ein Aufleben haben werden. Aber eigentlich macht man es relativ clever gerade, dass man das so ein bisschen rauslässt, damit es ein bisschen abkühlt und damit die Leute irgendwann wieder sagen können, ach, guck mal, jetzt haben wir es wieder. Ich glaube, man wird darauf nochmal zurückgehen. Man hat noch genug Samoaner in der Hinterhand, die man hier präsentieren kann. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Bin da eher so ein bisschen gespannt drauf, ob man es auch jetzt schafft, eben die anderen Namen dann auch entsprechend zu etablieren. Weil auch ein Roman Reigns will natürlich nicht mehr ewig wresteln. Du sagst ja, er ist quasi der Tribal Chief gewesen. Er war das, was es alles vorangetrieben hat. Aber er hat ja auch schon gesagt, dass er nur noch nach 2 Jahren dann mal gucken will, wie es halt eben weitergeht mit seiner Karriere. Ne? Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ansonsten, der Marc hat noch gefragt bezüglich Luchadors. Übertreibt das WWE inzwischen mit der Luchador-Schwemme? Irgendwie würden mir Rey Mysterio, Dragon Lee und vielleicht noch Penta reichen, aber inzwischen kommen ja noch mehr und irgendwie geht das Alleinstellungsmerkmal verloren. Seht ihr das auch so?
Ich finde, WWE hat seit Rey Mysterio es nicht mehr geschafft, einen Luchador vernünftig zu booken und over zu bringen. Auch da wieder. Wir sprechen wieder nur in Absoluten natürlich. Also weil das Problem ist, das war immer so dieses, das ist der neue Rey Mysterio. Das ist der neue Rey Mysterio. Übrigens, kennt ihr den hier? Das ist der neue Rey Mysterio. Und du hast die auch immer an die Seite von Rey gestellt, wenn er da war, ne?
Ja.
Also so, auch siehe mit Dragon Lee. Der hat man ja einfach fallen lassen wie so ein Spielzeug. Mit dir spiele ich nicht mehr. So, der dann irgendwie rauskam und dann da so, Mann, der neue coole Typ ist. Und jetzt hast du Penta und Rey Fénix nachgepackt. Auch da, Sprachproblem wird immer ein großes Problem sein in so einem storygetriebenen Business wie Wrestling. Ne? So, ja, wir haben jetzt auch die ganzen Penta-Reels, wo irgendwie zu, was ist Smooth Operator oder sowas rauskommt, weil er dann so witzig läuft. Ist auch nice. Aber auch das Penta-Ding, da bin ich fest von überzeugt, kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt spielen. So, der Typ ist over. Ne? Wir haben 2025. Der Typ hat Aura, sagt man dann. Und auch ein Rey Fénix ist halt krass. Aber es reicht nicht einfach nur jetzt, du musst auch mal dann irgendwann anfangen, dem Rey Fénix irgendwas zu geben, als einfach nur so, ey, der hat sein Mania-Match, super geil, sei gegönnt, geile Überraschung. Aber der darf jetzt auch nicht nur bei SmackDown immer ein Match haben, da sagt man, ey, der ist so krass, der läuft übers Seil, verstehe ich alles nicht. Sondern da muss halt auch ein bisschen mehr kommen. Und sonst endest du eben wie Sin Cara, wie Dragon Lee, wie, keine Ahnung, wen wir alle, wie ein Kalisto.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe gerade überlegt, wie heißt der Samurai der Sol nochmal, wie ist der nochmal bei Dings? Ja, ja, genau.
Also, wie diese ganzen Leute dann.
Ja. Also erstmal muss ich sagen, nee, also ich finde noch geht's. Also ich, den El Grande Americano nehme ich jetzt mal raus als Luchador, der, das ist ja offensichtlich nur eine Engel. Insofern lasse ich das mal. Ich bin auch der Meinung, dass man mit Penta noch mehr machen kann. Also ich hoffe, dass da man da auch irgendwann, natürlich werden wir das Bruder-Tag-Team bekommen, dann haben die da einen Run. Ich hoffe aber auch, dass wir von Penta auch die düstere Seite irgendwann sehen. Ich finde dieser Zero-Miedo-Charakter cool und spektakulär, ja, super Look, wie du schon gesagt hast, Aura, aber der kann halt auch noch was anderes. Und ich bin gespannt drauf, ob man bei WWE auch mal die dunkle Seite von dem Penta thematisiert und die entsprechend prominent darstellt. Die ist nämlich sehr cool, gerade auch, weil der eben so diese Montur hat. Das schreit ja eigentlich danach, dass du da was machst. Von mir aus auch gegen seinen Bruder oder wie auch immer. Ja, dann bricht er halt die Arme. Deswegen mag ich übrigens auch nicht, dass er diesen Armbruch-Move jetzt regulär als Signature hat. Finde ich total schwachsinnig. Aber gut. Nee, ich finde, es geht noch. Man hat mit Penta, ich fand, Penta war ein sehr guter Farbtupfer. Also Dragon Lee tut mir tatsächlich leid. Gerade als es dann hieß, oh, Rey Mysterio ist verletzt. Wer kommt rein? Also übrigens der Typ, der gerade seit 2 Wochen dabei ist, ne, der kann es für Dragon Lee, für Rey Mysterio catchen.
Ja.
Also da passt der Vergleich mit dem Spielzeug ganz gut, ja, bin ich bei dir. Aber ansonsten geht noch. Und dann fragt hier der Gnug noch, wird außerhalb von Mexiko eigentlich noch das Luchador-Kayfabe gelebt? Wie sieht's aus hier bei uns beispielsweise? Sieht man einen Aigle Blanc Backstage ohne Maske? Da ich seit Ewigkeit nicht mehr Backstage bei WXW gewesen bin, weiß ich das nicht. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, dass der beim Tryout hier bei der WWE war, ja, ohne Maske. Da lief er da ohne Maske rum. Wie ist es bei Penta, Fénix und Dragon Lee? Also die wirst du halt in der Öffentlichkeit sehr, sehr selten mit ohne Maske sehen. Das ist halt einfach so. Die achten da schon auf Backstage. Wahrscheinlich werden sie schon mal zwischendurch abnehmen, denke ich mal.
Ja, also beziehungsweise, also in der Öffentlichkeit halt dann schon eher, also in der privaten Öffentlichkeit schon eher ohne Maske, weil sie dann ja entspannt durch die Gegend laufen können.
Das stimmt, ja.
Das ist ja der Vorteil.
Ja, das ist halt wirklich so, ja. Aber natürlich in der Wrestling-Öffentlichkeit wirst du die nur mit Maske sehen. Also ich kann mich auch an den Aigle Blanc bei den Veranstaltungen selber immer nur mit Maske erinnern. Und deswegen, da wird da schon ein bisschen drauf geachtet. Aber es kommt auch darauf an, wie stark du jetzt diese Lucha-Mentalität auch wirklich in dein Gimmick mit einpflegst. Ne? Das ist aber, ist halt eben die Frage, wie du der folgen willst. Aber zum Beispiel auch ein Kid Lykos hat ja auch über Ewigkeit nur mit Maske gewrestelt und hat dann erst im späteren Verlauf die Maske wieder abgenommen. Gut, was machen wir als nächstes hier? Genau, wie ist denn der aktuelle Status von Imperium? Existiert die Gruppe noch, weil seit gefühlten Ewigkeiten Gunther und Ludwig Kaiser nicht mehr zusammen gesehen wurden? Gunther, letzten Wochen allein unterwegs im TV, Ludwig Kaiser war nun auch länger nicht mehr zu sehen, der war zuletzt noch dabei. Frage ist ein bisschen älter. Ja, Kai, was ist mit Imperium?
Haben beide noch das gleiche Theme zumindest, was ja schon mal dafür spricht, dass sie noch zusammen unterwegs sind. Ansonsten, ich habe auch das Gefühl, dass man die jetzt so ein bisschen voneinander getrennt hält. Also Ludwig Kaiser hatte ja auch so irgendwie vor ein paar Wochen noch mehr seinen Lauf, wo er alleine auch prominenter unterwegs war. Das ist jetzt ein bisschen abgeebbt, wenn man ehrlich ist. Aber so dieses Imperium-Imperium-Ding ist ja eigentlich schon längere Zeit vorbei, oder? Also, das heißt zwar immer noch so, da steht auch noch oben auf dem Tron, aber du weißt, was ich meine.
Ja, es gab ja auch mal so ein Promo-Segment mit den beiden, wo quasi gesagt worden ist, so, jetzt gehst du mal, du versuchst mal deinen eigenen Weg zu gehen, versuchst erstmal selber zu finden, so, das, so nach dem Motto, ne, das hatten wir ja auch. Das heißt, man hat die Gruppierung erstmal auf Eis gelegt, so würde ich es einfach mal sagen. Die sind nicht verfeindet miteinander, die sind aber jetzt auch nicht so, dass sie die ganze Zeit miteinander zusammenhängen, weil Gunther war jetzt Champion und Ludwig Kaiser war IC Division da unterwegs. Das heißt, man hat da einfach gesagt, gut, ihr seid auf demselben Roster, aber wir nehmen euch einfach ein bisschen voneinander weg. Was auch, finde ich, gerade für Ludwig Kaiser wichtig ist, damit er nicht nur wie der Adjutant von dem Gunther dasteht. Und ich glaube, das ist der Sinn dahinter,
ja,
dass du ihn versuchst, als Character overzubringen. Und deswegen, die Gruppierung wird es weitergeben. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass irgendwann ein Punkt kommen wird, wo die beiden gegeneinander fehden.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, wo wir gerade schon so schön beim Thema Ludwig Kaiser sind, kam auch von Jona Grö hier die Frage, Tiffany Stratton hat unter der Fehde mit Charlotte Flair gelitten. Wie wäre euer Plan, um sie wieder aufzubauen und das Profil wieder zu schärfen, Kai?
Also, ich finde übrigens, dass nach dem Mania-Match hat sie dann trotzdem im Großen und Ganzen weniger gelitten, als wir es befürchtet hatten eine Zeit lang, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Und auch da, lass sie halt wieder mehr in Richtung NXT Tiffany Stratton gehen. Und ich rede jetzt nicht vom Anfang von NXT mit irgendwie
bitte nicht.
Paris Hilton-Gimmick, sondern wirklich in dieses von oben herab so ein bisschen positiv bitchy, du weißt, was ich meine,
ja,
dieses Arrogante dabei, einfach so. Das war die Top-Definition. Also ich finde, sie hat generell darunter gelitten, jetzt so ein krasses Babyface geworden zu sein.
Ja, ich habe auf Discord noch so spöttisch nach letzter Woche gesagt, so, ja, lass sie bitte nicht nochmal gegen Nia Jax fäden.
Tja.
Aber was ich jetzt ganz gut finde, ist, dass man so ein bisschen darstellt, dass sie quasi die Gejagte hier innerhalb des Damen-Rosters ist. Das finde ich ganz gut. Nichtsdestotrotz, ich glaube, du musst die halt einfach ein bisschen präsenter darstellen. Ich glaube, die braucht auch einfach noch ein bisschen Training am Mikro und an der Präsentation. Die ist halt ins kalte Wasser geworfen worden, ne? Und ich glaube, das wird jetzt was sein, wo wir jetzt abwarten müssen, wie sie schwimmt, ne? Also ich finde diesen Ansatz jetzt gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, dass du auch einfach mit ihr noch sehr viel trainieren und arbeiten musst, weil sie zwar sehr gute Grundvoraussetzungen mitbringt, aber hier und da einfach mit dieser Größe vielleicht auch von dem Produkt einfach noch ein bisschen überfordert ist. Ihr fehlt noch diese Selbstverständlichkeit, das darzustellen, was sie halt eben mitbringt. Und das ist was ganz Massives für mich. Und ich würde auch das Gimmick noch so ein bisschen schärfen in nicht nur eine selbstbewusstere Richtung, sondern eben auch noch in eine, vielleicht auch noch, dass man so ein bisschen so diese, nicht die dunkle Seite, aber so ein bisschen die härtere Seite vielleicht auch noch rauskehren muss, weißt du?
Mhm.
Aber mal sehen. Aber das wird auf jeden Fall, ich meine, die werden wir so schnell nicht loswerden. Ich glaube, so sind wir uns da einig, weil die schon sehr, sehr viel mitbringt, was natürlich auch bei WWE genau ins Produkt passt. Der Niro hat gefragt, bezüglich Shinsuke Nakamura, glaubt ihr, Shinsuke Nakamura hätte bei WWE noch eine Chance, wenn sie kein verrücktes Japaner-Gimmick geben würden? Also schon sein Stil, aber eher ernster. Also wie siehst du die Zukunft von Shinsuke Nakamura?
Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also auch da, Sprachproblem ist seit Ewigkeiten da. Ja, es wird natürlich mal ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dieser Zug abgefahren ist. Also wir haben immer gesagt, oh, lass den doch hier über seinen Strong-Style gehen und bei NXT und das Match gegen Sami Zayn. Trotzdem, also es hat halt nie funktioniert. Also die Leute fanden ihn cool, der hatte auch einen coolen Entrance und dafür, dass er wenig bis kaum Promos halten kann, hat er auch trotzdem wirklich häufig nochmal connected mit den Leuten. Also ich erinnere auch an diese Promos oder Video-Packages, nennen wir es eher, in der Fehde gegen Rollins, die dann auf Japanisch waren mit den Untertiteln. So, das war cool gemacht, da hat auch Liebe drin gesteckt, muss man wirklich sagen. Aber man hat auch einen Nakamura, das ist so ein bisschen auch so, in einer anderen Art und Weise das Dolph Ziggler-Problem, man hat ihn so oft angefasst und dann so oft wieder fallen gelassen.
Ja, und zuletzt jetzt ja eigentlich mit dem US-Title, ne? Also,
ja,
wo er auch nichts mit ihm gemacht hat. Und genau das ist nämlich, glaube ich, auch das Problem. Der ist halt so besonders innerhalb eines Produkts wie WWE, dass du dem auch besonders viel Liebe angedeihen musst. Genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Dass du wirklich so Vignetten hast, die ihn schützen, die wirklich das herausstellen, was ihn ausmacht, ne? Und das kannst du aber wahrscheinlich nur für eine gewisse Zeit vorproduzieren und machen. Und dann ist er irgendwann wieder einfach nur der normale Shinsuke Nakamura. Jetzt halt mit Dreck im Gesicht oder so, mit Gesichtsbemalung. Und dann fehlt es halt eben an was. auch dieser Style, den er fährt, der ist ja auch nie 100% angekommen. Also er hat auch nie diese Leistungsfähigkeit gehabt, wie er bei New Japan zum Beispiel gehabt hat. Warum auch immer. Ich kann es dir auch nicht genau erklären. Aber da waren noch mal gute Matches dabei, aber es war, wir sprechen bis heute immer noch über das Match gegen Sami Zayn. Und das war sein erstes NXT-Match. Im Endeffekt. Es ist ganz merkwürdig, aber ich glaube, dass er auch nicht 100% in ein Produkt wie WWE passt. Den hat man da, weil der auch gerade auch natürlich politisch so eine gewisse Rolle spielt, im Sinne von Verbindungen nach Japan, Connections hat und solche Geschichten. Ich glaube, dafür ist der absolut wichtig. Ich glaube, auch deswegen wird man den halten. Aber ich sehe auch nicht, dass man den in irgendeiner Art und Weise nochmal pushen wird, weil der ist inzwischen ja auch schon deutlich über die 40. Wie alt ist der? 45, 46 mittlerweile? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ist auf jeden Fall schon älter.
Müsste ich jetzt ganz kurz nachgucken. Ja. Ich schaue mal gerade ganz kurz. Der ist 45, siehst du.
Ja.
Da ist es dann halt eben auch irgendwann, ne, geht die Leistungsfähigkeit den Bach runter. Der hat eine lange, harte Karriere hinter sich. Und nee, da hast du auch einen Zwischen bei WWE. Wir haben heute, oder wir haben gestern noch über die Entlassung gesprochen. Da hast du halt eben ganz viele andere Leute, die jetzt mit hochkommen und die mitverpflichtet werden, die ähnlichen Style fahren, die leistungsfähiger sind, die vermarktbarer sind und so. Ich glaube, den Shinsuke Nakamura wird man halten, hauptsächlich um auf lange Sicht, ähnlich wie man es mit dem AAA-Kauf gemacht hat, ich glaube auch, dass man den brauchen wird, wenn du was in Japan anstellen wirst. Und das ist für mich der übernächste Schritt, was die WWE-TKO-Expansion angeht. Dann wird man sich irgendeine japanische Liga kaufen, vielleicht Noah, ich stelle mal so in den Raum, und ich glaube, da kannst du einen Shinsuke gebrauchen. Der geht dann rüber, der macht PR, der sagt zu den Leuten, hey, übrigens hier, ne, ich stärke auch nochmal einen Ring von mir aus. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb er lange Zeit dann auch bei WWE dabei sein wird. Wissen wir natürlich nicht, aber es ist so meine Vermutung hinter der ganzen Geschichte. Passend dazu hat die Romy gefragt, über Bret Hart und Shawn Michaels sagt man, dass eine ihrer Qualitäten war, den Gegner gut aussehen lassen zu können oder, wie man so schön sagt, sie hätten auch großartige Matches mit einem Besen bestreiten können. Welchen der heutigen aktiven Wrestler, Wrestlerin würdet ihr diese Qualität zuschreiben?
Erster Name, der mir einfällt, auch wenn es in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat, ist trotzdem Kenny Omega.
Mhm. Will Ospreay? Wahrscheinlich ja. Auch einer, der, wenn also noch aktiv gewesen ist, wäre es natürlich auch ein Brian Danielson natürlich gewesen. Wen haben wir denn noch?
Phasenweise natürlich auch ein AJ Styles, muss man dann nennen, finde ich.
Ja, ist inzwischen auch nicht mehr.
Ja, genau, deswegen sage ich so, gehen wir auch noch mal ein paar Jahre zurück, dann auf jeden Fall auch ein AJ Styles.
Ja.
Ja.
Ich überlege gerade, wen wir noch so aus dem aktiven WWE-Roster haben, den man da.
Also, wessen Selling man trotzdem loben sollte, jetzt vielleicht nicht über das ganze Match über in dem Sinne, aber wessen Selling viel zu selten gelobt wird, meiner Meinung nach, ist auch ein Roman Reigns. Also jetzt auch zum Beispiel, wie er diesen GTS genommen hatte von CM Punk und du denkst einfach, er wurde erschossen. Gehört auch dazu, ist nicht andersweise auf dem Level der anderen Leute, die wir gerade genannt haben.
Ja.
Aber ich wollte trotzdem nochmal, also, weil ich finde, gutes Selling ist auch immer sehr viel wert.
Ja, das hat auch was damit zu tun, wie du jemanden aussehen lässt, aber jetzt auf so wrestlerisch auf dem Niveau eines Bret Hart und Shawn Michaels
deswegen sage ich ja, aber ich wollte so mal einmal in Richtung Honorary Mention des guten Sellings gehen.
Was ist mit Sami Zayn?
Nee, ja, also ich glaube, wir haben eigentlich mit den drei, vier Leuten, die wir genannt haben, haben wir eigentlich die besten schon rausgepickt.
Okay, aber schreibt uns da mal gerne, weil es ist wirklich eine schwierige Frage. Weil gerade bei WWE haben wir natürlich so nicht diese absolut krassen Outperformer, die wir haben. Die haben wir tatsächlich eher bei AEW. Früher hätte ich wahrscheinlich auch gesagt Okada, aber es ist halt momentan auch nicht so.
Ich würde noch sagen Nia Jax, ne?
Ich habe mich gefragt, ob man bei den Frauen jemanden nimmt. Also Toni Storm ist sicherlich mittlerweile auch jemand auf einem Niveau, die mit den entsprechenden Gegnerinnen sehr, sehr gut arbeiten können. Rhea Ripley sicherlich auch. Charlotte, schwierig.
Charlotte auf jeden Fall nicht.
also rein von den Wrestling-Fähigkeiten her, ja. Vom Charakter her eher weniger. Aber ich glaube, Ospreay und Omega sind, glaube ich, so die zwei Kandidaten, die man da auf jeden Fall nennen muss. Tangaluga fragt, seht ihr CM Punk als wahren WrestleMania-Main-Eventer, obwohl er nur die Show 1, also quasi vor der Halbzeitpause, Main-Eventen wird?
CM Punk als Best in the World. Ich sehe CM Punk als besten Wrestler, der das beste WrestleMania-Main-Event aller Zeiten hatte, der alle anderen WrestleMania-Main-Events outperformed, der das wichtigste WrestleMania-Main-Event hat, der auch in Wahrheit gewonnen hat, auch wenn er nicht gewonnen hat. So sehe ich CM Punk.
Okay. Ich finde das immer so schwierig. Also, was ist denn der wahre WrestleMania Main Event? Also, eigentlich, natürlich war der WrestleMania Main Event war de facto Cody gegen John Cena. Deswegen, ich glaube, das wird aber PR-mäßig von WWE gut genug ausgeschlachtet werden. Also, Ich würde sagen, nein. Also wenn du jetzt eine klare Antwort von mir sagen würdest, haben wollen würdest, würde ich sagen, nein. Das ist nicht der klare WrestleMania Main Event. Der WrestleMania Main Event ist der, der den die Show quasi beschließt, und das ist John Cena gegen Cody gewesen. Die Frau gefragt, bei welchem Wrestler, Wrestlerin hat sich eure Meinung zu 180 Grad gedreht?
Boah.
Ich kann dir einen nennen, den du früher mal gehasst hast.
Bron Breakker.
Ja, Tony D'Angelo.
Das stimmt ebenfalls, ja.
Das wären also, so zwei Kandidaten beide, ja, gewesen. Also wir haben beide Tony D wirklich sehr gehasst.
Mittlerweile mag ich den wirklich echt gern, muss ich sagen.
Ja, eben. Also, das sind so Namen. Ansonsten, wenn du jetzt so in die Main Event Riege bei WWE und AEW guckst, da habe ich eigentlich bei allen eine ähnlich hohe Meinung
also,
von denen gehabt.
Wen wir alle haben und jeder, der sagt nein, ist ein dreckiger Lügner. Wen wir alle haben, ist Roman Reigns. Den haben wir alle. Weil wir alle haben den Big Dog gehasst.
Ja, auf einen gewissen Punkt, stimmt, ja.
Und wir haben alle die Main Events gehasst. Wir haben das gegen Brock Lesnar gehasst. Wir haben das gegen Triple H noch viel mehr gehasst. Ne? Und wir alle lieben unseren OTC. Ja, ne, wir sind nicht alle Fans der Matches oder sowas, aber Mann, wenn der rauskommt, der Typ, was der ausstrahlt, ne? Also jeder, der jetzt sagt so, nee, stimmt nicht, ist ein dreckiger Lügner.
Aber wir haben auch damals schon bei einem Roman Reigns immer gesagt, dass wir ihn als Wrestler nicht hassen, sondern eher die Art und Weise, wie er dargestellt und wie er gebuckt wird.
Ja, natürlich, aber das ist ja trotzdem einfach nur die podcastmäßige Aussage, ne? Also, so, hätten wir uns jetzt ja privat unterhalten, so, ey, wie findest du eigentlich Roman Reigns? Dann hätten wir gesagt, Junge, der ist so scheiße, ne? Ich kann den nicht mehr sehen.
Was ist mit Jon Moxley?
Das hat sich auch geändert, den mochte ich richtig gerne und jetzt finde ich den richtig scheiße.
Ich meine, das ist halt in die andere Richtung, weißt du?
Das stimmt, das hat sich wirklich auch zu 180 Grad geändert. Also ich muss auch da fairerweise sagen, auch als ich das Watch-Along mit Chris gemacht habe, ich verstehe heutzutage nicht mehr so besonders, warum ich den Ambrose so cool fand. Irgendwie, wenn ich den jetzt sehe, finde ich den so, oh, weiß ich nicht. Aber ja, das hat, also ich habe es eigentlich nur ans Positive gedacht, aber eigentlich stimmt, das hat sich um 180 Grad geändert, dass ich den super langweilig finde.
Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Mir fällt gerade ein, ich wollte es eigentlich am Anfang erwähnt haben, neues Jahr, neues Glück, so wie man so schön sagt. Eine Tippspielrunde geht neu los, weil WrestleMania abgeschlossen. Und da könnt ihr euch jetzt eintragen. Backlash steht schon nächste Woche an. Seid also schnell mit dabei. kicktipp.de/headlockrunde, weil es gibt nur begrenzte Sitzplätze, wie man so schön sagt. Also schaut da auf jeden Fall rein. Wir haben auch die Nachrichten von den Gewinnern, Gewinnerinnen aus dem letzten Gewinnspiel bekommen. Ich freue mich schon sehr darauf, da schöne Grüße an den Nils, mit Markus zusammen das Watch-Along zu WrestleMania 4 zu machen. 3,5 Stunden WrestleMania 4.
Ach Gott, viel Spaß.
Ja, ich freue mich auch. Also machen wir, wenn es ein bisschen kühler draußen ist, bevor ich hier eingehe. Ja, machen wir aber auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall auf dem Plan, genauso wie die Präsente und Geschenke. Also von daher, seid dabei in der Kicktipp-Runde, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht holt ihr euch ja dieses Jahr den Pott und gewinnt das Ding.
Das war voll die geile Frage mit diesem, wo sich die Meinung zu 180 Grad gedreht hat. Voll die interessante Frage, nichts darüber nachgedacht.
Ja, ja. Guter Punkt. Der Tankaluga fragt, warum sieht der STF von John Cena mal gut oder auch mal total lächerlich aus?
Ey, ich gucke seit 20 Jahren John Cena. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, die realistischste Antwort ist, weil er ihn manchmal vernünftig unterm Kinn ansetzt und manchmal an den Stirn.
Ja. Er hat ja noch die Punkte mit CM Punk bei Chamber und Cody bei Mania angesprochen. Bei CM Punk, finde ich, hat sehr stark das Selling von CM Punk dazu beigetragen. Bei Cody, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil er das da auch einfach so storymäßig nicht so wollte. Ich weiß es nicht. Aber ich habe John Cena's STF, fand ich immer furchtbar. Bin ich ganz ehrlich. Also da helfen auch die 1, 2, 3 positiven Ausreißer nach oben nichts mehr. Das fand ich immer ganz, ganz grauenvoll. Der Marco hat gefragt, welche Wrestler weltweit würdet ihr gerne mal Heel oder Face turnen sehen? Das finde ich halt auch so eine super schwierige Frage. Wen würde ich gerne als Face zum Beispiel bei WWE sehen? Ich glaube, dass ein Jacob Fatu jetzt langfristig sehr, sehr gut als Face funktionieren würde, was er ja de facto eigentlich schon ist.
Ja.
Mir ist das aber, tatsächlich ist mir diese Frage Heel oder Face nicht ganz so wichtig, weil für mich ist da eher wichtiger, ob die dann auch ihren Stil und ihren Charakter entsprechend anpassen. Also nicht so krass wie John Cena, aber weißt du, was ich meine, ne? Also,
ja, also man muss ja auch sagen, man hat jetzt auch im Laufe der Jahre schon jeden entweder mal als Heel oder als Face gesehen.
Ja.
Und das, was jetzt ja auch interessant ist, ist ja nie das 110% Babyface. Da gibt es immer Ausnahmen, wie der eine Run von Hangman als auf dem Weg zum Championship oder jetzt auch eben der Cody Rhodes Run mit Finish Your Story. Der ist ja wirklich Clean-Cut Babyface. Und also ich finde, es gibt ja wenig Langweiligeres als den normalen Heel und das normale Babyface mit, ey, ich bin hier für euch, Leute, und das Heel sagt, ihr seid alle am Stinken, ihr wart nie für mich.
Das
ist ja das Langweiligste auf der Welt. Eigentlich sind ja die Ausreißer, die so ein bisschen, also es gab wenige, die so drüber Heel waren wie Psycho 2009 Randy Orton, muss man sagen. Mhm. Ne? Das ist ja...
Den würde ich übrigens gerne nochmal sehen, wenn wir schon einen John Cena nochmal zum Heel turnen, würde ich auch gerne nochmal einen Randy Orton als Heel sehen.
Also nochmal gerne so richtig, den richtigen, so den glatzen Randy, der einfach sagt, ey, ich Puntkick auch einfach mal einen Vater. So. Der zieht auch mal so ein Dreieck über die Barrikade und tritt dann einfach in die fünfte Reihe oder sowas. So.
Ja. Also habe ich da so ein paar Kandidaten. Also ich würde gerne mal Ilja Dragunov, wenn er dann endlich wieder fit ist, was ja anscheinend noch ein bisschen länger dauert, den würde ich gerne mal als Heel sehen, weil ich finde, dass der als Babyface gar nicht dazu kommt. Ich finde, der passt nicht. Auch von der Auftritt her, von der Musik her, das muss eh alles nochmal komplett glatt gebügelt werden. Der kommt im Mainstream, wird er nicht ankommen bei WWE.
Ja.
Den würde ich gerne sehen. Und ich würde gerne bei AEW, ich würde auch gerne Ospreay als Heel sehen. Der ist momentan so ein super Clean-Cut-Kämpfer-Babyface. Der soll seinen Titel haben, dann soll der noch ein bisschen was anderes haben und dann soll der mal Heel turnen und dann will ich den dreckigen Will Ospreay sehen. Weil der kann auch der fiese Brite sein.
Ja.
So, die picke ich mir jetzt einfach mal hier raus. Wenn wir bei AEW schon gerade sind, da hat der Nischenliebhaber gefragt. So, vor knapp einem Jahr ist MJF nach seiner Verletzung zurückgekehrt und irgendwie setzt man ihn seitdem falsch ein. Erst diese sinnlose Fehde mit Adam Cole, dann das Ding mit Jeff Jarrett. Wir hatten den Learning Tree und jetzt sind wir beim Hurt Syndicate angekommen. Wo bleibt sein Main Event Run, Kai?
Ach, du, das ist eine gute Frage. Also,
ich hab schon wieder der Hurt Syndicate war richtig.
Hurt Syndicate ist richtig, ist nicht das Hurt Business.
Ja.
Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verfolge das immer und denke mir, warum fehlt MJF mit so egalen Leuten? Also klar, du hast dann zwar immer diese Ausreißer und dann merkst du, ey, irgendwie das Jeff Jarrett funktioniert gar nicht. Ja, lass einfach mal abbrechen. Auch da, natürlich ist ein MJF immer noch jung, ne? Also und du siehst ja auch, der hat ja trotzdem auch seine Ausstrahlung. Aber ich fand, MJF sah selten auch so blöd aus wie in diesem Jahr.
Ja. Man hat ihn jetzt erstmal so ein bisschen degradiert, so fühlt es sich an, ne? Also man erstmal so ein bisschen in die Midcard und versucht so wieder so ein bisschen Anlauf zu nehmen, um den Schaden, den man aus den vergangenen Jahren angerichtet hat, so ein bisschen zu beheben. Das ist so mein Eindruck. Ich finde die Geschichte mit dem Hurt Syndicate irgendwie ganz unterhaltsam, habe aber ein bisschen Angst vor dem Payoff, ob das dann in die eine oder andere Richtung sinnvoll und logisch durchdacht wirklich ist. Die Segmente finde ich unterhaltsam, aber eigentlich auch alle so unter dem Niveau, was ein MJF eigentlich haben müsste. Zugleich erzählt man ja parallel eine andere Geschichte mit den Contendern, die sich alle quasi um den Champion-Titel scharen. Das heißt, da ist eigentlich kein Platz für MJF. Es fühlt sich an wie eine Lückengeschichte. Und das ist eben jetzt schon seit längerem bei MJF der Fall. Und dadurch hat man eben auch den Eindruck, dass da eben diese Intensität des Charakters auch verloren geht. Ne? Mal gucken. Also er soll jetzt jemanden verletzen. Mal gucken, wen er verletzt. Markus hat gesagt, er verletzt jetzt Bobby Lashley. Haha. Ne? Weil nicht gesagt worden ist, wen er verletzen soll. Und bringt sich darüber ins Hurt Syndicate ein. Bin ich gespannt, ob man das so macht. Oder er verletzt MVP. Mal gucken.
Oder er verletzt einfach unsere Gefühle.
Richtig. Der Ultimate Warrior hat nochmal angeschlossen hier quasi an diese Frage, was muss AEW oder andere Ligen tun oder bieten, damit die Stars, die man über die Zeit aufgebaut hat, nicht zur WWE abwandern und damit das eigene Roster quasi nicht geschwächt wird. Da geht es nicht nur darum, quasi was hier den Ruhm angeht, sondern auch, was kann man drumherum noch den Leuten anbieten, ne? Also ja, bessere Work-Life-Balance, mehr Freiheiten, Wembley. Es geht jetzt nicht nur darum, dass...
Bitte nicht mehr Freiheiten.
Ne, aber wir haben es ja schon mal gesehen, es gibt sogar Gerüchte, dass Mariah May jetzt zurückgehen soll. Ich fasse das hier ganz schnell zusammen. Also, was kann AEW also tun? Nur Complete-Klausel nach regulären Vertragsändere, besser Work-Life-Balance, garantierte Vertragslaufzeiten oder ist WWE einfach das Maß aller Dinge und die anderen liegen zu einer Aufbaurolle? Verdammt. Also, wie siehst du das?
Also, je nachdem, wie du mit Wrestling auch aufgewachsen bist, wird WWE immer das Maß aller Dinge sein. Ne? Also weil WWE dir eben sowas bietet, wie an einem Rumble teilzunehmen, bei einem WrestleMania auf der Bühne zu stehen. So. Da schwingt eine Historie mit, die kannst du nicht liefern als Konkurrent. Ne? Da kannst du immer sagen, okay, wir geben dir Geld, wir geben dir das, wir geben dir Benefits. man muss auch hier ganz klar sagen, meiner Meinung nach, der wirkliche Talentabgang, der AEW wehgetan hat, ist bisher immer noch nur Cody, meiner Meinung nach. Also, ja, du hast jetzt den Ricky Starks verloren, der ein Future Talent sein kann. Das scheint ja aber auch wirklich, also das ist nicht, oh Mann, die haben den jetzt abgeworben, sondern ja, wir haben einfach nichts mehr mit dem gemacht. Ähnlich auch wie bei einem Ethan Page. Aber also, du hast jetzt ja eigentlich, also du hast kein MJF verloren zum Beispiel. Du hast kein Will Ospreay verloren. Ne? Also sowas meine ich jetzt. Also bisher den wirklich großen Verlust gab es eigentlich nur bei Cody Rhodes. So sehe ich das zumindest.
Andere waren ja mit Kader, beziehungsweise ja. Leute, wie du gesagt hast, wo es auch nicht mehr funktioniert hat. Ne? Und die man ja teilweise auch wirklich lange auf der Bank hat versauern lassen.
Genau, deswegen ist die Frage so, also was machst du da? Die einsetzen vielleicht, würde ich jetzt sagen. Und sonst ist es halt wirklich schwer, weil jeder will ja andere Sachen. Ne? Hast du wirklich dieses, okay, ich möchte bei WrestleMania stehen, dann ist AEW nur ein Sprungbrett für dich. Möchtest du irgendwie viel wresteln oder krasse Matches zeigen, dann ist vielleicht eher AEW was für dich. Das kannst du ja so gar nicht sagen. Da ist ja jeder anders. Sagst du einfach nur, ich mag Geld. Da musst du halt dahin gehen, wo Geld gut ist. Ne? Also das kann man wirklich so nicht sagen. Also weil auch jeder, der ja auch da ist, auch ein Moxley und ein Danielson, die nennen ja alle andere Gründe, warum sie gerne da sind.
Ja. Deswegen tue ich mich da so schwer mit. Also ich glaube, wenn es da ein Patentrezept gäbe, dann hätten die das. Das ist so in dem Sinne. Aber man darf auch nicht vergessen, du wirst nicht Talent über Jahrzehnte in einer Promotion halten können. Nicht in dem Umfeld. Das war jetzt halt bei einigen Leuten, bei WWE natürlich so, mit John Cena, mit Randy Orton und noch einigen mehr. Aber da gab es auch niemand anders. Und diese Fluktuation, die wir jetzt haben, und klar wirst du immer wieder Leute verlieren, aber genauso gut wirst du Leute wieder bekommen und wirst deine Promotion um die herum aufbauen. Das ist ja genauso. Was ist mit dem Swerve? Ne? WWE wird jetzt auch rübergucken und sehen, ach, guck mal, was aus dem geworden ist bei AEW. Ne?
Ja.
Wir werden ja diese Wechsel haben und die wird es in beide Richtungen geben. Deswegen, du kannst nicht davon ausgehen, jeden auf ewig zu halten und dem oder der immer wieder entgegenzukommen. Ja, wir machen das mit dir und wir machen das mit dir. Nein, du musst auch akzeptieren, dass Leute irgendwann andere Wege gehen wollen, dass sich auch das Leben ändert, dass sie vielleicht auch andere Ziele haben wollen. Und dann müssen die halt eben gehen, weil du wirst nicht mit WWE in Sachen Geld, Fame und sowas wetteifern können. Zum Beispiel Mariah May haben wir immer gesagt eigentlich, dass die jemand ist, die ist wie gemacht für das WWE-Produkt. Ne? Die hat einen Look, die wird auch jemand sein, die Bock drauf hat, vielleicht mal außerhalb vom Wrestling in verschiedene Projekte reinzugehen, also TV, Moderation, Filme und so weiter und so fort. Und da bietet natürlich ein Unternehmen wie WWE mit den Möglichkeiten, die dahinter stecken, TKO, ganz andere Chancen. Bei AEW sehe ich so, wie du gerade angesprochen hast, Möglichkeiten bei New Japan aufzutreten, einen anderen Wrestling-Stil zu fahren, was für viele, die einen sportlich geprägten Wrestling-Style haben, eben auch eine Möglichkeit ist. Du hast ein bisschen mehr Freizeit, auch das ist wichtig. Vielleicht ein bisschen weniger Media-Exposure, auch das ist manchen Leuten wichtig, weil sie keinen Bock haben, wie ich gerade angesprochen habe, 4 Stunden lang Interviews am Stück zu geben.
Ja.
Gibt's halt 1000, aber so den Pauschal-Benefit, den wirst du nicht haben, weil Pauschal-Benefit ist im Zweifelsfall immer Geld oder halt mehr Freizeit oder mehr Freiheiten. Aber du kannst auch nicht jedem unbegrenzt mehr Freiheiten geben, weil wo das hinführt, haben wir bei der WCW gesehen. Das heißt also, da kommst du dann auch irgendwann an deine Grenzen. Bei Geld sowieso. Also, es ist schwierig. Aber ich sehe das auch nicht ganz so dramatisch, dass man jetzt alle auf Ewigkeiten halten kann. Es wird immer Leute geben, die gehen und die wirst du auch nicht aufhalten können.
Ja, also guck halt an andere Sportarten wie Fußball oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja genau das Gleiche.
Ja, also klar, im Zweifelsfall wirst du den Punkt haben, dass natürlich es so wirkt, als ob AEW zur Nachwuchsliga wird, so, ne? Ja, aber es wird auch genauso gut Leute von AEW geben, die jetzt da Erfolg haben und die gehen zu WWE und werden da keinen Erfolg haben. Dann kommen sie vielleicht wieder zurück oder ja. Sie werden bei WWE entlassen und werden da groß. Ich finde, aktuell ist das gerade das Mainstream-Wrestling eigentlich relativ gesund. Das kann krank werden, wenn WWE ihre Monopolstellung weiter ausbaut. Ja? Und
ja.
Das ist deswegen ist dieser AEW-Kauf auch gefährlich in dem Sinne, dass das der erste Schritt sein kann. Das ist für mich das, was viel entscheidender ist. Und dann das,
du meinst AAA-Kauf?
AAA, was habe ich gesagt?
AEW-Kauf.
Nee, AAA.
Also, oh, das wäre jetzt krass. Da kommt aus dem Nix auf einmal.
Nee, ey, die ganzen Buchstaben. Nee, das ist halt ja das Problem, was ich dann da sehe. Ne? Also wenn AAA nur der Anfang gewesen ist und wenn da vielleicht noch Noah dazu kommt, wenn man dann sich dann hier noch in Europa breit macht, wie man es jetzt ja schon macht, dass man alle Talente erstmal unter seine Fuchtel bekommt, bevor die woanders überhaupt Fuß fassen können, dann kriegen wir langsam ein Problem. Noch ist die Wrestling-Welt gesund, aber Ne, so ein kleiner Dorn im Fuß ist schon drin.
Wir wollen nicht, dass sie so krank wird, wie ich nach der WrestleMania-Reise.
Genau, genau. Deswegen kommen wir jetzt auch langsam so richtig so peu à peu zum Schluss. Ich habe noch so ein, zwei, drei kleinere Fragen. Warte mal, ich hatte hier noch eine mit den Großveranstaltern der Deko, genau. Der Marc hatte doch gefragt, findet ihr es auch schade, dass bei den Großveranstaltungen eigentlich nur noch WrestleMania eine Bühne mit besonderer Deko und Flair hat? Früher gab es bei jeder Großveranstaltung immer was Besonderes. Kai?
Ja, finde ich komplett Müll. Also ich hasse auch diese ganzen großen Shows in diesen nervigen Baseballstadien. Also mit, weil auch letztens nochmal wieder, auch da Social Media einfach toll, spült mir wirklich alle paar Monate wieder dieses Comeback von Edge rein beim Rumble 2020. Und ich bin so, klar, gucke ich mir das nochmal an, weil das liebe ich einfach, das Comeback. Ja. So ging es mir übrigens auch mit dem Joe Hendry WrestleMania-Auftritt. Das habe ich auch schon seitdem bestimmt 40 Mal gesehen.
Glaube ich sofort.
Und ich finde 40 Mal ist auch noch so 60 Mal zu wenig.
Ja.
Ich arbeite dran, egal. Und also auch, dass man, ich finde auch, dass dieser Edge-Moment, so geil der auch ist und so rührend der auch ist, der leidet auch darunter, dass du da nur diese gefühlt 1,50 hohe LED-Wand hast oder sowas. Also, das ist alles nervig, weil auch das natürlich, du kannst mehr Leute reinholen, gleich mehr Geld. Du musst weniger eine Stage haben, weil klar, du brauchst jetzt ja nicht eine Stage einfach nur für ein Ding und dann vergammelt sie irgendwo. Ist schon Geldverschwendung, ist einfach mal ehrlich. Und weniger Geld ausgeben und mehr Geld einnehmen, weiß halt, wie die Entscheidung getroffen wird. Finde ich es schade aus Fansicht absolut. Ich habe diese auch, das ist einfach so No Mercy und Judgment Day und der Great American Bash, dass die alle eine eigene Stage hatten. Ich weiß gar nicht, wo war es dann, wo dann, glaube ich, Jeff Hardy bei Armageddon auf die Stage klettert oder sowas, ne? Das ist halt geil, das sind Shots für die Ewigkeit. Die hast du jetzt nicht mehr in dem Ausmaß.
Ja, würde ich mir auch wünschen. Ich frage mich halt, warum man es nicht macht, weil eigentlich hat man natürlich das Geld, aber natürlich, man braucht auch das Geld und deswegen baut man die Deko kleiner. Aber ich mochte das auch. Also wir erinnern uns ja auch noch an die Kürbisse vom WCW Halloween Havoc oder an die Kutsche bei Spring Stampede, wenn dann da irgendwie ein Randy Savage darunter, was ein DDP, glaube ich, darunter gesprungen ist, all solche Sachen. Ja, ich mag das auch und ich finde, das ist übrigens auch was, wenn wir von Alleinstellungsmerkmalen sprechen, warum macht AEW das nicht? Ne? Überleg doch, was hat WWE, was können wir anders machen? Ne? Was haben die vielleicht nicht? Und ich glaube, gerade sowas mit sowas kannst du deine Hardcore-Fanbase abholen und die motivieren. Also ich mag zum Beispiel bei AEW auch nicht, dass die Shows genauso aussehen wie die Weeklies über weite Strecken. Das mag ich aber bei WWE auch nicht, muss ich sagen. Und das ist ein Trend, der hat sich irgendwie so eingeschlichen, aber es ist kein guter Trend über die letzten 10 Jahre. So, letzte Frage, Kai, für dich als Premium-Trash-Wrestling-Fan. Da hat der Ultimate Warrior gefragt, wir haben noch so ein paar Netflix-Fragen, die hebe ich mir für dann auf, wenn wir jemanden haben. Schaust du WWE über Netflix? Nee, ne?
Natürlich nicht, nutzt doch kein VPN.
Und jetzt ehrlich?
Nee, ich guck's über Bild.
Genau, ich guck. Also ich glaube, ich habe auch noch die Kombination aus Bild und eben dem Network, ne? Weil auch einige gefragt haben, also der Namekian Lasso, glaube ich, spricht er sich aus. Er hat gefragt, hier, wie sieht es eigentlich in Amerika mit dem WWE-Archiv aus? Gibt es die Infos, inwieweit das in Netflix implementiert ist? Da wird immer wieder nachgeliefert, aber es ist jetzt nicht so, als ob das quasi schon auf dem Stand wäre, wie es das WWE-Network gewesen ist. Ne? Da wird immer wieder nachgebaut. Aber
das sind auch so ein paar Terabyte,
ja, und
die man da hochladen muss.
Ja, und ich glaube auch da, der Fokus ist da gar nicht so drauf. Also ich glaube, dass da, weil das hat man ja schon in der Vergangenheit gemerkt, dass diese Klassik-Inhalte also von so Sickos wie uns geschaut wird, also mir vor allem, du ja eher noch weniger, aber dass da der Anteil wirklich relativ gering ist und deswegen wird man da den Fokus nicht drauflegen. Man sieht ja, WWE verlagert das auf dem YouTube-Kanal aus. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir das komplette Archiv von WWE, vom Network, jemals bei Netflix bekommen werden, sondern dann eher peu à peu stärker bei YouTube. Und dann hat noch jemand hier wegen Netflix gefragt, warum fehlen noch so viele alte Episoden auf Netflix? 20 Jahre fehlen ganz, bla bla, das hat Tanka Luca gefragt. Gleiches Ding, liegt der Fokus nicht drauf, man macht was anderes. Ich glaube, Netflix ist es auch ziemlich egal.
Ich glaube, also, du wirst ja auch sehen, wie die Zugriffszahlen sind. Ja, ja. Und wenn sie jetzt sagen so, ja, das hat jetzt irgendwie, wir haben jetzt 8 Trilliarden Videos und hier die Shows haben in den letzten 6 Monaten 200 Leute geguckt. Ja, da werden wir jetzt einen Teufel tun, da jetzt irgendjemand dran setzen, der die ganzen Sachen da hochlädt.
Ja. Ne? Das ist ja, das frage ich mich teilweise schon bei den Filmen, die dann teilweise bei den Streamingdiensten online gestellt werden. So, wer guckt sich denn jetzt noch, ich habe keine Ahnung, irgendeinen alten Western an? Wie viele Leute sind das wirklich weltweit, die sich das zum Beispiel angucken? Oder ist das eher so ein Service für eine beinharte Fangruppe? Und da muss ich eben fragen, so lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? dass man da noch die Lizenzen und sowas einkauft. Hier hat man die Lizenzen, da muss ich halt eben fragen, lohnt sich den Aufwand zu betreiben
dahinter? Ich glaube, bei manchen Sachen, wenn du so auf Filme gehst, da werden, glaube ich, auch einfach Lizenzen im Paket gekauft.
Ja.
So wie wenn dann wieder irgendein Spielentwickler aufgekauft wird und so, ach krass, das haben wir jetzt auch. Okay, und ich glaube, dann hast du es da auch nur, WWE hat ja wirklich ein riesengroßes Archiv aufgebaut, ne?
Ja.
Und ja, das wird einfach auch da Kosten nutzen.
Ja, und schau dir mal an, wie die jetzt hier ihre Walls aufbauen, ne?
Ja, also, ja, absolut. Also das sind ja komplett eigene Kanäle. Also das ist halt immer das Doofe, dass wir haben es häufig auch genug verteufelt und das Network war auch unübersichtlich. Das Network ist aber 8 Milliarden mal übersichtlicher als YouTube und ja, keine Ahnung was.
Ja, was ich jetzt aber übrigens sehr mag, das muss ich mal ganz kurz an der Stelle sagen, ist, dass WWE jetzt auf dem WCW-Vault auch ihre ganzen Shows teilweise hochlädt.
Ja.
Das mag ich wiederum, oder auf dem WWE-Vault dann ganze Shows hochlädt. Das finde ich wiederum sehr cool.
Und auch da, was meinst du, was die Kanäle abwerfen, ne? Also,
ja,
dann geht so eine Show mal irgendwie 1 Stunde, 2 Stunden, dann kloppen sie da alle 15 Minuten YouTube-Werbung rein. Also, so, ja, das läuft auch. Und die Sachen haben ja trotzdem auch ihre 40, 50, je nachdem, wenn manche Matches kommen, haben die auf einmal 800.000 Klicks, ne?
Ja. Genau, das guckt man, also Full Event, ich bin gerade auf dem WCW-Kanal, auf dem offiziellen, ne? Full Event, Super Brawl 5. Ne? Wenn du da drauf gehst, da hast du Alex Wright gegen Paul Roma. Fantastisches Match. Schaut es euch an. Also, ohne Witz. Wirklich, schaut es euch an. Und das Ding hat 125.000 Aufrufe.
Ja, wie lang geht das?
2 Stunden 45.
Ja, siehst du, also, dann auch da, dann machst du da alle 15 Minuten Werbung rein. So, weißt du doch Bescheid.
Ja.
Und da ist ja auch wirklich, Kleinvieh macht auch Mist. Also, du hast ja ganz viele dieser Vault-Kanäle. Das ist ja alles aufgeteilt. Und dann wird auch da sicherlich geguckt, okay, wie zieht WCW, wie zieht das, wie zieht jenes, wir haben unseren normalen Kanal, also da wird ja auch so viel Umsatz bei rumkommen, ne?
Ja, deswegen, und ich gehe auch davon aus, dass WWE bessere Verträge mit YouTube hat, als der 0815 YouTube-Channel oder auch selbst als wir zum Beispiel, die einfach gar keinen Vertrag haben, aber die werden einfach sagen, hör mal, habt ihr mal ein bisschen mehr Geld für uns als die üblichen paar Cents pro 1000 Klicks?
Ja.
Bin ich mir 1000% sicher. So, finale Frage hier, Spaßfrage, wenn wir jetzt eh schon hier ins Labern kommen. Der Ultimate Warrior hat gefragt, wenn das in der Realität durchführbar wäre, ein Premium-TV-Format namens Catch My Match, ich mag übrigens den Titel, so ähnlich wie Sing My Song, halt nur mit Wrestlern. Also, da ist dann zum Beispiel Ric Flair und Shawn Michaels und Steve Austin, die sind in der Jury beziehungsweise zu Gast und andere Wrestler interpretieren deren Matches dann, zum Beispiel von WrestleMania 13, also Steve Austin gegen Bret Hart oder von WrestleMania 24. Würde sowas funktionieren? Würdest du sowas angucken, Kai? Was sagst du zu der Idee?
Also ich finde prinzipiell die Idee witzig, schau mal, ne? Also erstmal darauf zu kommen, ist lustig. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, weil bei einem Lied, das dann gesungen wird, also natürlich möchte ich jetzt gar keinem Künstler irgendwas absprechen, auf gar keinen Fall, ne? Das geht natürlich auch, wie du das singst und was du da für ein Herz reinsteckst, alles schön und gut. Nur, da geht es dann auch so ein bisschen mehr um den Song an sich und wie dann vielleicht jemand diesen Song interpretiert. Beim Wrestling geht es nicht zwingend um das Match. Es geht darum, dass gerade der Charakter Ric Flair auf HBK trifft, die eine Beziehung zueinander haben. Ric Flair, der, wenn er verliert, retiren muss. Hat er nicht. so, darum geht es. Es geht dann eben um die Emotion. Jetzt auch, also so auch ein Cody Rhodes gegen Roman Reigns oder sowas zum Beispiel. Ne? Das kannst du ja nicht nachstellen. Das ist ja so, wie ich schon gesagt habe, Money in the Bank 2011, Cena gegen Punk, das ist ja schon auch ein holpriges Match. Aber es geht da nicht um das Match, es geht darum, dass da gerade CM Punk, dieser Outlaw-Typ, der sagt, mein Vertrag läuft aus, gegen den Corporate Guy John Cena wrestelt und sagt, wenn ich hier gewinne, dann nehme ich den Belt mit. So, das Match ist, ich mache Anführungsstriche, egal. Und deswegen kann sowas nicht funktionieren.
Wrestling ist halt ein bisschen mehr als nur ein Lied. Ein Lied ist 3 Minuten und ja, es hat eine Backstory, es hat eine Geschichte, es hat vor allem die Emotionen, aber das kannst du auch anders interpretieren. Aber ich würde Wrestling tatsächlich eher wie ein Film oder vielleicht sogar wie so ein Buch vergleichen. Und du machst ja auch nicht, ach ja, übrigens, keine Ahnung, Stephen King, schreib bitte mal Faust neu oder so, weißt du? In dem Sinne, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, weil natürlich ein Buch noch wesentlich tiefgründiger und anspruchsvoller ist als ein Wrestling-Match und eine Wrestling-Geschichte, aber you get my point, ne? Es ist was anderes und ich bin auch bei genau demselben Punkt wie du. ich fände die Idee witzig, aber es würde dann irgendwie eher so wie Copycat wirken und wie vielleicht sogar unfreiwillig übertrieben oder unfreiwillig komisch, wenn dann auf einmal Sorry, I Love You von Indie-Wrestler XY und Indie-Wrestler Z dann irgendwie aufgeführt werden. Deswegen finde die Idee nett, aber ich glaube, mit Wrestling ist das echt schwierig. So, Kai, dann sind wir am Ende.
Sind wir am Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Du schniefst auch schon fröhlich vor dich hin und das Schlimme ist, du musst nächste Woche schon wieder ran.
Ja, aber ich denke, bis Dienstag dürfte es auf jeden Fall deutlich besser sein.
Genau, weil wir
haben... Man muss ja auch wirklich sagen, also es war geplant eigentlich, ich habe das wieder, dass wir am Freitag so machen, ja, wie war es eigentlich in Dingens. Dann habe ich gesagt, ey, mir geht's wirklich nicht so gut, lass mal vielleicht schieben so ein bisschen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schieben auf Mittwoch oder auf Donnerstag.
Ja.
Dann habe ich am Dienstag gesagt, ey, mir geht's wirklich nicht gut, so, ich melde mich Mittwoch nochmal. Dann haben wir es von Mittwoch auf Donnerstag geschoben, am Mittwoch habe ich gesagt, ey, es ist immer noch nicht gut und haben wir es jetzt auf Samstag geschoben. Also, wir haben jetzt schon den optimalsten Zustand genommen von mir, den wir nehmen konnten. Ich hoffe, genau, es war okay für euch.
Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt nicht wieder schlimmer wird. Deswegen den Vor-Ort-Podcast, den haben wir jetzt auf Dienstag geschoben, weil wir jetzt ja das Breaking-News-Video zu der Entlassung gemacht haben. Ich habe mir gedacht, das ist dann vielleicht wichtiger als der Vor-Ort-Podcast. Ja. Den kriegt ihr trotzdem auf Patreon, auf Steady für YouTube-Kanalmitglieder. Aber ich habe mir gedacht, die Entlassungen sind da vielleicht doch noch Tacken wichtiger und tagesaktueller, als ob Kai seine Urlaubsgeschichten erzählt. Machen wir aber auch noch, haben wir nicht vergessen.
Ja.
So, aufgeschoben ist.
Fun Fact, kleiner Teaser schon mal, das Uber-Fahrer, wir sind gefahren, ne, und das häufig so, ja, woher kommt ihr, bla bla bla, ne, der war so 50 und du weißt so, ey, wenn du 50 bist, da weißt du auch schon so ein bisschen, was in der Welt passiert ist, solltest du eigentlich wissen. Und dann sagt er so, ja, woher kommt ihr? Ich so, ja, Germany. So, ne, 100 Mal schon gesagt. Der so, what's that, where is that? Ich so. Und dann war ich so, Europe. Hä? Wie kannst du Deutschland nicht kennen? Also, jetzt unabhängig davon, ob wir sind jetzt ja kein, wir haben jetzt ja nicht so krasse Sachen, aber ey, allein so Autos und weiß ich nicht. So, schon mal vom Weltkrieg gehört vielleicht? Echt? Also, ey, ich war so perplex, war ich so, hä, wie kann man denn Deutschland nicht kennen?
Oh.
Das war wirklich so, ja und so, was sprecht ihr dann da? Ich so, German. ich war halt gar nicht da, also ich war so verwundert, ne?
Ja, manche haben halt da noch nie was anderes gesehen. Das ist halt einfach so.
Aber wäre es jetzt ein 20-Jähriger gewesen,
hätte
ich es noch eher verstehen können, ne? Aber so, kennst du Dirk Nowitzki? So, der kommt von da weg. Also, das ist wirklich komisch.
Na gut, dann bin ich mal gespannt, was du noch erlebt hast. Wie gesagt, das machen wir noch. Und nächste Woche gibt es dann hier die Preview und die Review auch zu Backlash natürlich. Da steht auch schon wieder vor der Tür. Und da könnt ihr euch dann auch was gefasst machen. So, damit sind wir durch für diese Woche mit unserem Podcast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, seid da gerne dabei. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.